Heute, am 28.11.2024, findet der zweite KI-Tag bei uns bei Hertling Rechtsanwälte statt. Wir haben volles Haus. Unten läuft gerade die Veranstaltung und wir sind überbucht. Wir konnten auch nicht alle Teilnahmewünsche erfüllen und haben deshalb beschlossen, das so zu machen wie im letzten Jahr, nämlich zwischendurch mit den Referierenden kleine Mini-Podcast-Folgen aufzunehmen zu ihrem jeweiligen Thema, sodass auch die nicht da sein konnten oder die zwischendurch telefonieren mussten oder nicht vollständig aufmerksam waren oder vielleicht zum Mittag gehen müssen, eine Chance haben zu erfahren, was wir da alles so besprochen haben.
Genau, wir haben im vergangenen Jahr den ersten KI-Tag gemacht und seitdem hat sich die KI-Landschaft rasant weiterentwickelt. Neue KI-Tools sprießen aus dem wie Pilze aus dem Boden. Es gab die ersten Gerichtsentscheidungen und da wollten wir natürlich mal schauen, was ist der aktuelle Stand. Also was wollen wir eigentlich beim KI-Tag? Was machen wir da? Wir wollen uns den aktuellen Entwicklungen und praktischen Anwendungsfällen von KI widmen und natürlich auch den dazugehörigen rechtlichen Fragen. Und da haben wir den Fokus, wie auch im letzten Jahr, weniger auf so eine juristisch-theoretische Problembetrachtung gelegt, sondern mehr auf die praktischen Fragen. Ja, was sind denn die Anwendungsfälle? Wie funktioniert das eigentlich? Ja, wir haben live getestet, live vorgeführt, wie KI trainiert werden kann zum Beispiel. Und was sind die konkreten praktischen Fragen, die Leute dazu haben?
Genau, und weil es nicht alles in eine Folge passt, haben wir zwei Folgen draus gemacht. Ihr hört die erste Folge und gleich bei mir am Mikro sitzen wird Maria Börner von Westernacher Solutions, die Keynote hält und darüber spricht, ob KI nun die Lösung aller Probleme sei. Dann werden wir hören den Vittorio Dimov zum AI Act, ein Kollege von uns. Und dann geht's in den nächsten drei kleinen Snippets um KI-Governance, wo Rebecca Weiß von Microsoft, Fabio Villa aus der Praxis von Mirantix, Momentum und du, Marlene, berichten wirst, wie man KI-Kompetenz in Unternehmen aufbaut und wie man KI-Governance-Projekte aus unserer Sicht vernünftig betreibt. Und in der Folgefolge wird es dann um Datenschutz gehen einerseits. Da wird Thomas Fuchs, der Datenschutzbeauftragte von Hamburg, zu KI und Datenschutz sprechen. Wir haben den ehemaligen Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg da, der zu KI und Beschäftigtendaten sprechen wird. Und unsere Kollegin Malini Nanda zum Kollektivarbeitsrecht. Was sagt eigentlich der Betriebsrat zu KI? Dann kommt Martin Rasch mit ins Spiel, mit dem ich spreche über Bias in KI-Systemen, wie vielleicht die sich kreieren lassen, wie man sie verhindert, was man beachten muss bei der Datenauswahl. Und last aber wirklich nicht least, Fabian Reinholz mit den IP-rechtlichen Themen und einem Special zu Text und Data Mining und einem ganz kleinen Ausblick zum Patentschutz für KI-Systeme.
Genau. Und falls überraschenderweise bei dieser Sonderfolge Zuhörende dabei sein sollten, die dich sonst nicht hören, die uns sonst nicht hören. Wir sind Hertling Rechtsanwälte, eine Kanzlei in Berlin, spezialisiert auf IT und IP und haben den KI-Tag heute organisiert, vor allem aus den oder mit den Partnern Fabian Reinholz, der bei uns das IP-Team leistet, Sebastian Schulz, der bei uns den Datenschutz macht, mit Dr. Martin Schirmacher,
that's me,
Spezialist für IT-rechtliche Fragen, und mit mir Marlene Schreiber, ich leite bei uns das Digital-Team.
Viel Spaß. Ja, bei mir ist und macht den Anfang in dieser Folge Dr. Maria Börner, die gerade eine fulminante Keynote gehalten hat mit der Frage, ob KI die Lösung aller Probleme ist. Das werden wir gleich beantwortet bekommen, hoffe ich auch hier. Hallo Maria, schön, dass du hier auch bei mir im Mikro bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ganz kurze Vorstellung. Du bist Expertin auf dem Gebiet der KI schon in einer Zeit, wo viele noch gar nicht so richtig wussten, was das ist. Du bist bei Westernacher Solutions. Können wir gleich nochmal sprechen, was ihr auf der Website steht. SAP und Business Consulting, was das eigentlich heißt, was du da machst. Du leitest dort das AI Competence Center. Wahrscheinlich begleitest du Kundenprojekte. Werden wir gleich nochmal ein bisschen hören. Du hast Physik studiert, bist also nicht Juristin. Am CERN und beim DESI gearbeitet und studiert. wie immer für uns Juristen eine befruchtende, einfach befruchtend, wenn es mal aus einem anderen Gebiet kommt und wir nicht unseren Senf uns selber herleiten müssen. Genau, also dein Thema, ja, KI, die Lösung aller Probleme. Bevor wir dazu einsteigen, vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, was Westernacher eigentlich macht und wie ihr helft, dass die Leute, die Unternehmen mit KI klarkommen.
Genau, also bei Westernacher gibt es einmal die Consulting und die Solutions. Die Consulting macht wirklich SAP-Beratungen in unterschiedlichen Bereichen, Lieferketten und solche Themen. Genau, und die Solutions ist unter anderem hat Dienstleister für die Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer und macht dort die Postfächer für die Anwaltschaft und die NotarInnen. Genau, das ist das, was der Fokus ist, was der Hauptanteil ist. Wir haben aber auch noch Produkte für Notariate und auch für Kirchen. Wie so eine Datenbank ist das. Und da schauen wir auch, wie wir in Zukunft KI mehr einbauen können, implementieren können und schauen einfach, dass wir wirklich mit innovativen Ideen vorangehen können und Digitalisierung voranbringen können. Also nicht nur für Kirchen oder für die Anwaltschaft, sondern auch unter anderem für Gerichte.
Aber deshalb kennst du dich halt aus mit dem Juristischen. Ich habe gerade schon gestaunt, dass der Back-Online und Jurist, das sagt dir schon was sozusagen.
Das sagt mir was, ja. Ich glaube, dass in diesem Bereich, wie es die Anwaltschaft kann oder nutzt, nicht. Aber das sagt mir natürlich was. Es ist natürlich gerade auch, gibt ja diesen Backchat, also das sagt mir auch was da.
Wir hatten gerade, kurzer Werbeblock, Juris hier, also ob es Werbeblock ist, weiß ich gar nicht, weil bis jetzt haben wir es nicht beauftragt, auch eine KI-Solution jetzt anfangen und es liegt ja nahe, wenn ich so eine Riesendatenbank habe, da irgendwas mit Vernünftiges mit KI zu machen. Gut, zu deiner Keynote, du hast bist ein bisschen eingestiegen mit den neuronalen Netzen, wie das sozusagen funktioniert, da werden wir jetzt nicht die Zeit haben, das nochmal auszubreiten, aber du hast, das fand ich spannend, gesprochen über Biases und über warum man aufpassen sollte, mit welchen Daten man sein Modell trainiert und was so die gängigen Fehler sind, die dabei gemacht werden. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Beispiele rausholen von dem, was du da gerade noch berichtet hast.
Ja, es gibt sehr, sehr viele Beispiele im Bias-Bereich. Also ich glaube, ein interessanter Fall, den habe ich jetzt in der Keynote nicht erwähnt, deswegen vielleicht sage ich ihn direkt, ist unter anderem, dass das Apple-Telefon damals eine Gesichtserkennung zum Entsperren hatte und funktionierte bei europäischen Gesichtern, weißen Gesichtern sehr, sehr gut. Bei asiatischen Gesichtern war es so, dass Geschwister für die gleiche Person gehalten wurden. Das heißt also, hier waren in den Trainingsdaten Informationen nicht genügend asiatische Menschen vorhanden. Das hatte dann einfach Auswirkungen auf das Telefon und Entsperren. Das ist ein kleines Beispiel und in dem Sinne auch lösbar und gar nicht jetzt so dramatisch, würde ich mal sagen. Wenn wir aber jetzt gerade auch in dem
aber
Blick...
Ganz kurz, woran lag das? Wie kommen so eine Fehler sozusagen?
Genau, das liegt daran, dass wir die Datenbanken, die wir nutzen dafür, um sowas zu trainieren, um solche KI-Systeme zu trainieren, nicht ausbalanciert sind, was die Menschengruppen jeweils angeht. Die meisten Datenbanken enthalten Menschen, die weiß sind. Also gerade auch in der Gesichts- und Bilderkennung werden meistens weiße Menschen als Trainingsmaterialien genutzt und nur sehr, sehr wenig schwarze Menschen und auch asiatische Menschen. Die Datenbanken werden wenig miteinander verbunden, die es gibt. Also es gibt zum Beispiel Datenbanken nur mit asiatischen oder nur mit schwarzen Menschen, aber wenig Zusammenfügung. Und was man gerade beachten muss bei KI-Training ist, dass wir nicht nur alle Personengruppen drin haben und in den Datenbasis drin haben, sondern auch eine ausbalancierte Basis, dass wir gleich viel weiße Menschen haben wie schwarze Menschen, wie asiatische Menschen und andere Menschen. Und das ist einfach aktuell oder sehr, sehr häufig nicht der Fall, weil einfach auch in der Entwicklung selber, also Menschen, die die Daten aufarbeiten und nutzen am Ende, selber auch meistens männlich sind und das einfach gar nicht auf dem Schirm haben, was gar nicht schlimm ist. Also wir leben einfach in so einer Blase und ich kenne selber auch nicht alle unterrepräsentierten Menschen und da muss man aber ein bisschen mehr drauf schauen, damit es am Ende wirklich für alle nutzbar und brauchbar ist.
Ist halt die Frage, was man will, ne? Wenn man jetzt irgendwie denkt, wenn es ein iPhone gäbe, was sich an den europäischen Markt richtet, dann mag Apple entscheiden, dass das dann okay ist, dass es bestimmte Gruppen, die dann hier in Europa eben deutlich unterrepräsentiert sind, nicht erkannt werden, ne? Also das ist halt so ein bisschen, ja, ist ja auch eine Kostenfrage und eine Frage, woher die Daten kommen. Und ja, Apple wird ja die nicht selber gesammelt haben, sondern auch wieder irgendwo her haben. Also gut, Apple vielleicht schon. Aber genau, und das hat man eben bei allen Datenbanken. Ne? Du hast ja noch andere Beispiele. Ja, Mann, Frau. Ja, und
genau, also die meisten Menschen und sind wirklich in den Bilddatenbanken sind Männer zwischen 30 und 50. Über 60-jährige Personen sind völlig unterrepräsentiert und auch Kinder komplett. Also muss man sagen, es hat auch da, es hat Vor- und Nachteile, gerade in Deutschland wissen wir.
Derzeit spricht Herr Fuchs bei uns unten, ja, der über Datenschutz redet. Der sagt, vielleicht ist es auch gut so, dass jetzt Kinder, ja, die können ja nicht mal einwilligen, dann unterrepräsentiert sind. Aber dann gibt es eben auch keine guten Produkte für Kinder.
Genau, okay, genau. Ja. Das ist immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Also und deswegen sage ich, ist auch gar nicht immer eine schlimme Sache oder dass man mit dem Finger zeigt, oh du, sondern es hat einfach eine Ursache und man muss einfach auch gucken, gerade wenn man so KI im Marketing nutzt, wer ist diese Ansprechgruppe? Wen will ich wirklich ansprechen? Möchte ich diverse Menschen ansprechen oder möchte ich Kinder ansprechen? Und je nachdem, welche Gruppe
nicht,
das ist,
aber egal,
je nachdem, wer das ist, ist halt, muss halt berücksichtigt werden in den Datenmaterialien.
Genau, also geht es vor allem um Awareness, um Bewusstsein dafür, dass eben welche Biases vorhanden sind und dass eben dann bestimmte Gruppen bevorzugt werden und andere nicht und dass eben bestimmte Produkte funktionieren und andere eben nicht. Führt ja, also deine Aussage gerade so im Nebensatz, naja, ist auch nicht schlimm, führt ja so ein bisschen in diese in dein zweites Thema, ja, Innovation versus Moral. Kann man was sind da so die Punkte, die man, wo KI oder die bei KI eine Rolle spielen?
Gerade bei Innovationsbereich ist es so, dass wir in Deutschland ja schon sehr abgehängt sind, was Innovation angeht. Also man sieht das jetzt auch an dem Fall Aleph Alpha, dass sie also wir haben aufgegeben, aber gesagt haben, es sind kein Konkurrenzprodukt mehr zu ChatGPT oder OpenAI. Was wir halt in Amerika sehen und auch in China, da wird halt ganz, ganz schnell eine KI unter die Leute gebracht. Und da wird wenig berücksichtigt, Regulierungen, Datenschutz, Urheberrechte besonders auch, sondern da wird einfach die KI genutzt und das kann dann Folgen haben. Das kann Folgen haben wie beim Kompass-System, dass Menschen falsch einsortiert werden, also Strafen bekommen oder farbige Menschen haben dort höhere Strafen bekommen als weiße Menschen. Das kann auch der Fall sein, dass zum Beispiel im Profiling bei der Polizei schwarze Menschen mehr angehalten werden und dass die am Ende im Gefängnis sitzen, obwohl sie das gar nicht waren oder also völlig zu Unrecht zum Teil, genau. Aber was man halt auch sieht, durch diese Geschwindigkeit, Beschleunigung, dadurch, dass man das gar nicht berücksichtigt, sind sie ganz, ganz weit vorne, was Innovation angeht. Und unser Anspruch ja in Deutschland ist immer erst, Risiken zu bedenken. Buschmann hat das so gesagt, Digital First, Bedenken Second. Und es hat ja auch irgendwie einen Grund. Es liegt daran, dass wir immer alles zerdenken ein bisschen. Ich versuche so ein bisschen so einen Mittelweg zu gehen. Ich bin für Awareness, ich bin dafür aufzuklären und sagen, das ist halt der Fall. Da müssen wir dagegen wirken. Wir müssen aber auch langsam mal schaffen, diese Innovationsbereitschaft und Risiko mal auch einzugehen und das mal umzusetzen. Und am Ende testet man, das ist in der Softwareentwicklung immer so, erst im ganz Kleinen, es gibt eine Entwicklungsumgebung, TesterInnen, die das alles anschauen und im nächsten Schritt geht das in die Produktion. Und dann geht es ja immer wieder neue Updates und so weiter und so fort. Und da muss man einfach mal so ein bisschen bedenken alles, ja, aber dann schon starten langsam.
Schneller entscheiden, schneller machen. Wobei man ja sagen muss, also so ein Large Language Model, ja, wenn man da jetzt alle Bedenken berücksichtigt hätte, ja, und ich meine, Aleph Alpha hat jetzt nicht gesagt, woran es liegt, ob es jetzt an Regulierung liegt, mag sein, dass man das dann da nach vorne schiebt, aber da wird es auch einfach am Geld gescheitert sein, weil es einfach hölle teuer ist, so ein vernünftiges Modell zu trainieren und was ja noch dazu kommt, alle zwei Monate Neues rauszuhauen, was jetzt nochmal selber kostet, dass das dann eben auch vielleicht dann volkswirtschaftlich auf die Welt geschaut, dann gar nicht so sinnvoll ist, dass wir dann 7, 8 konkurrierende riesige Modelle haben. Das ist ja ein altes Problem. Diese Sachen gibt es dann halt in Amerika und wir sind die Anwender und die vielleicht die Implementierer, aber nicht diejenigen, die auf der eigentlichen Idee oder umgesetzten Idee sitzen. Der Mittelweg ist natürlich dann immer gut zu sagen, wir haben jetzt die Regulierung, wir haben den AI Act, ob der jetzt wirklich dazu führt, dass jetzt dort, also ob der jetzt wirklich so ein riesiger Hemmschuh ist für, wäre für eine Entwicklung von einem großen LLM bei uns, weiß ich gar nicht. Ja, also ob man nicht da, ob das nicht ein bisschen vorgeschoben ist manchmal. Aber ja, natürlich teile ich, dass man da ein bisschen in Richtung Innovation gehen muss. Ein zweiter Punkt, ich hatte gerade schon die Kosten angesprochen, die das Training eines Modells verursacht. Du hast angesprochen, das ist ein zweites Thema Energie und ein bisschen Bewusstsein dafür. Vielleicht sagst du dazu noch ein paar Sätze, ja.
Genau, so ein KI-Modell zu trainieren ist je nach Größe des KI-Modells unterschiedlich ressourcennehmend oder spannt bestimmte Ressourcen ein, nicht nur menschliche oder finanzielle, sondern auch CO2-Belastungen. Diese CO2-Belastungen kommen besonders auch aus dem Ort, wo man trainiert, ne? So, als kleines Beispiel hatte ich genannt, dass ein kleines KI-Modell, wirklich also zur Bilderkennung, was sieht man auf dem Bild, ein Hund oder Katze, das verbraucht circa im Training 0,001 Tonnen CO2-Äquivalent. Wenn wir jetzt das GPT-3-Modell uns anschauen, dann sind das 552 Tonnen CO2-Äquivalent. Wir sehen also, dass gerade dieses Large Language Model, das kommt also nicht ohne Grund, es ist ein Large, weil es einfach sehr groß ist und sehr, sehr viele Ressourcen braucht, um trainiert zu werden. Also da sind wirklich große NVIDIA-Rechner, High-Performance-Rechner werden dafür Monate laufen, stundenlang, und das erzeugt auch Abgase. Also erstmal braucht es Energie, um das laufen zu lassen. Ja. Wir brauchen Energie, um diese Hitze wegzufördern. Wenn wir dann noch zu berücksichtigen, wo diese Trainings stattfinden, im Silicon Valley, wo es warm ist, dann wissen wir noch mal mehr, dass das noch mal Ressourcen mehr einnimmt, das runterzukühlen. Und dann können wir auch noch mal darauf gucken, in China zum Beispiel wird sehr, sehr viel Kohle genutzt auch dafür, um das zu trainieren. Das heißt, das ist auch gar nicht nachhaltig. Mhm. Also wirklich, ich sag immer, so das Beste ist so ein KI-Training in Island.
Ja,
also das wäre
gut,
toll.
Aber Island ist halt auch überschaubar groß, ne? Man muss halt dann da erstmal die Datacenter alle hinbauen, dann muss man da Leitungen hinschaffen, dass dann auch wieder zurückkommt, die Information. Die Probleme haben wir ja, also ja, im Bitcoin oder im Blockchain-Umfeld auch schon länger, ja, und ich fand, also die 550 Tonnen für so ein LLM, ich glaube jetzt mit einem 4O wird es nochmal deutlich mehr sein, fand ich aber gar nicht so schlimm, verglichen mit eine Tonne kostet sozusagen der Flug nach New York aus Europa. 500 Flüge haben wir sicherlich am Tag über den Atlantik. Insofern ist es dann möglicherweise gar nicht so schlimm, aber es hilft sicherlich, sich dessen bewusst zu sein und zum Denken anzuregen, ob es jetzt wirklich immer, das war ja auch dein Credo sozusagen, ob wir jetzt da wirklich immer den LLM auf diese kleine Pipifax-Aufgabe schmeißen müssen, die eigentlich mit was ganz anderem auch klar käme möglicherweise. Und das geht ja auch in deine Frage, ist die KI die Lösung aller Probleme, möglicherweise sogar ohne KI? Ja, manchmal ist vielleicht irgendwas Algorithmenbasiertes effizienter, als dann sich Ungenauigkeit einzukaufen und eine KI drauf zu tun.
Manchmal ist es auch einfach nur eine gute Benutzeroberfläche, die einfach ganz, ganz viel macht. Genau, und ich finde auch im Vergleich, klar kann man dann halt auch sagen, okay, es ist ein einmaliges Training, aber alleine die Nutzung von GPT-3 im Februar 2023 hat 450 mal so viel CO2 verbraucht wie das eigentliche Training. Und genau wie du sagst, die Modelle werden immer größer und da kann man sich dann ausrechnen, wie viel das am Ende verbraucht. Man muss aber auch sagen, dass wir an so einem Peak angekommen sind. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird es nicht mehr größer, sondern einfach nur noch spezialisierter. Es wird noch so ein bisschen Feintuning vorgenommen und anwendungsspezifischer, aber nicht mehr unbedingt größer, glaube ich.
Ja, habe ich auch gehört, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das jetzt schon der Peak sein soll, aber dass es eben, und zwar nicht Peak Performance im Sinne von, dass der Outcome sich nicht mehr verbessern lässt, ganz im Gegenteil, aber eben Peak, was das Large an dem Language Model angeht, dass es keinen Sinn macht, da jetzt noch mehr zu trainieren. Gut, ob das stimmt, werden wir sehen. Da Innovation wird da sicherlich nicht Halt machen. Und dann hattest du sozusagen als Abschluss nochmal einen Ausblick gegeben, was es jetzt sozusagen neben ChatGPT oder überhaupt Large Language Models, Bildgenerierung eigentlich alles so gibt. Vielleicht machen wir da nochmal zwei kleine Beispiele draus.
Genau, es gibt unter anderem kleinere Modelle, es gibt ein kleines Modell, was eine Zusammenfassung erstellen kann, was bei weitem nicht so groß ist wie ein ChatGPT, was man nutzen kann. Wenn man auf der Suche ist nach einem KI-Modell oder nach einer Anwendung, empfehle ich immer diese Datenbank, KI-Datenbank Hugging Face. Da gibt's wirklich alle frei verfügbaren Modelle. Muss man ein bisschen gucken, welche Lizenzvereinbarungen hier sind. Aber dort kann man auf jeden Fall, es ist eine Datenbank für KI-Modelle und auch für Daten selber. Das heißt, man kann dann auch feintunen. Hugging Face bietet selber auch einen Hugging Chat an. Und in diesem Chat kann man unterschiedliche Large Language Modelle ausprobieren und kann dann zum Beispiel mit Llama oder Mistral schauen, ob die gleiche Frage mit welchem Modell besser gestellt wurde. Und diese Modelle sind meistens kleiner im Vergleich zu GPT und können auch runtergeladen werden und lokal installiert werden. Okay. Noch kleinere Modelle, sage ich auch immer, okay, vielleicht reicht es auch manchmal so eine Extraktion von Informationen. Wir leben ja hier Anwaltschaftsgerichte, es geht ja ganz viel über PDFs, ne? Und um die am Ende auszulesen, PDF ist nicht PDF und ist auch nicht digital immer, aber um das auszulesen, nutzen wir zum Beispiel auch ein Modell Name Entity Recognition, wo wir wirklich Informationen aus Texten herausziehen können, Namen, Aktenzeichen und so weiter. Und das sind wirklich ganz, ganz kleine Modelle, die auf dem Rechner selber laufen. Also da muss man wirklich immer auf die Anwendung gucken und darauf schauen, was brauche ich wirklich? Brauche ich ein ChatGPT zum Übersetzen? Oder reicht vielleicht auch so ein DeepL-Modell, was in Deutschland hergestellt wurde unter deutschen rechtlichen Bestimmungen und auch kleiner ist und weniger Ressourcen verbraucht am Ende. Weniger
Ressourcen verbraucht und ja auch dann möglicherweise weniger kostet. Ne? Also das ist ja also jetzt tatsächlich in Money, was ich ausgeben muss als Unternehmen, wenn ich da jetzt in Anführungsstrichen nur meine Prozesse dadurch verschlanke, dass ich eine automatische Inhaltserkennung an Dokumenten habe. Wir haben Mandanten, die haben uns gefragt, Datenschutz bei Training von Eingangsposterkennung, ja, und da das ist halt auch irgendwie ganz interessant, weil da natürlich, da ist man natürlich schnell dabei als Datenschützer zu sagen, ja, müsst ihr anonymisieren, wenn das, weil die Leute, deren Daten da jetzt reinkommen, ja, die wissen ja gar nicht, dass es euch gibt, die kennen euch ja im Zweifel gar nicht, wenn ihr jetzt euren Kunden dabei helft, und das ist dann auch noch ein schöner Bias-Fall, weil dann hat man angefangen, am Anfang das zu schwärzen und dann hat dann die KI sich überlegt, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, dass das jetzt hier schwarz ist, ja, und hat dann aus den Balken irgendwelche Schlüsse versucht zu ziehen.
Ja,
muss man vielleicht
bestimmt
auch anders trainieren. Naja, prima Maria, vielen Dank das war für die kleine Zusammenfassung deiner Keynote. Und ja, wer Fragen hat, der findet dich auf LinkedIn dazu und die Westernachers auch. Ja, vielen Dank und noch einen schönen Tag hier bei uns.
Vielen Dank für die Einladung und dir auch einen schönen Tag.
Danke. So, nach dem fulminanten Keynote-Auftakt mit der Maria Börner springen wir sofort zum Rechtlichen. Bei mir sitzt mein lieber Kollege Vittorio Dimov. Hallo, lieber Vito.
Hallo, Martin.
Vito ist Associate bei uns im Team Digital und unser AI-Officer. Du bist wie lange bei Herting, Pi mal Daumen?
Lange. 2014 als Student.
Also 10 Jahre, oioioi. Also ein alter Hase, ja, und hier jetzt mindestens mal 2 Jahre Anwalt schon und davor alle Stagen durchlaufen, die man hier so durchläuft, bis man Anwalt wird. Genau, du bist ja treibende Kraft hinter vielen von dem, was wir intern an KI machen. Kennst dich am besten aus, was die Technik angeht. Hoffe, ich trete den anderen nicht zu nahe. Aber ist wohl so, bist immer Ansprechpartner für alle, die hier intern ihre KI-Themen haben, ob es ein ChatGPT-Thema ist oder eine inhaltliche Frage bei Beurteilung irgendwelcher Systeme von Mandanten. Und bist natürlich, Überraschung, auch rechtlich sehr viel damit beschäftigt. Ja, wenn irgendwelche KI-Sachen anstehen, bist du einer der Ersten, die wir jetzt hier fragen. Und deshalb auch besonders prädestiniert, gerade auf unserem KI-Tag über die KI-Verordnung gesprochen zu haben. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
So, also KI-Verordnung oder AI Act, ja, da können wir jetzt natürlich ein 2-Tages-Workshop draus machen, machen wir ja auch, unter AIOfficer.io findet ihr alle Infos dazu, aber wir versuchen das jetzt mal hier in einer Viertelstunde runterzubrechen, was man so wissen sollte, wenn man bisher gar nichts gewusst hat zum AI Act, und steigen mal soft ein, vielleicht sagst du mal, was die KI-Verordnung ist, ob sie gilt, wann sie gilt, für wen sie gilt.
Gern. Also die KI-Verordnung, wie der Name schon sagt, ist eine europäische Verordnung, die direkt anwendbar ist, ohne dass sie in nationalem Recht umgesetzt werden muss. Sie ist schon am 1. August diesen Jahres in Kraft getreten, aber entfaltet ihre Wirkung in Schritten. Also der erste Schritt steht unmittelbar bevor. Am 2. Februar im nächsten Jahr fallen die ersten Pflichten an. Die umfassen insbesondere die Pflicht, verbotene KI-Systeme nach der Definition der KI-Verordnung abzuschalten und nicht zu betreiben und die Pflicht, KI-Kompetenz im Unternehmen vorzuweisen für alle Beschäftigten, die Berührungspunkte mit KI haben, die im Unternehmen eingesetzt, entwickelt etc. wird.
Genau, und dann weitere Pflichten, insbesondere genau. Für die Hochrisikosysteme und was Transparenz und so weiter
trägt. Es geht dann weiter, genau. Also dann im August geht es weiter mit Pflichten für Anbieter und Entwickler von KI-Systemen mit allgemeinem Verwendungszweck. Bis dahin müssen auch die zuständigen nationalen Behörden benannt werden. Die nationalen Sanktionsmechanismen müssen aufgestellt werden. Das Jahr darauf im August 2026 ist dann eigentlich der gesamte Geltungsbeginn der KI-Verordnung. Ab da gelten alle Pflichten mit Ausnahme von Pflichten für KI-Systemen, die nach Artikel 6 Absatz 1 KI-Verordnung definiert werden. Natürlich ist es schwierig, jetzt das aufzudröseln. Mhm. Das ist einfach eine bestimmte Kategorie Hochrisiko-KI-Systeme. Und die werden dann am 2. August 2027.
Also gestaffeltes System. Ja, wenn ihr ein verbotenes KI-System betreibt, dann solltet ihr euch da schnell drum kümmern, weil da ist dann schon Anfang Februar Schluss. Und die KI-Kompetenz, da mag man jetzt sagen, das ist dann wieder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Berater und Schulungsunternehmen. Die ist auch gar nicht so richtig sanktioniert. Aber es ist schon eine ernstzunehmende Pflicht, die gelten jetzt halt ab Februar. Sollte man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Jetzt hast du schon was von Hochrisiko-KI-Systemen gesagt, oder ich habe es gesagt, überhaupt von KI-Systemen. Vielleicht zwei Einstiegsfragen. Drängt sich natürlich auf, was ist überhaupt KI? Und dann die Unterscheidung KI-System, KI-Modell. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit der Definition dessen an, was jetzt eigentlich KI sein soll.
Ja, und da sucht man in der KI-Verordnung vergebens, erstaunlicherweise. Also was künstliche Intelligenz an sich ist, wird nicht definiert. Es wird in Artikel 3 Absatz 1 auf den Kernbegriff abgestellt des sogenannten KI-Systems. Und das ist, ich werde jetzt nicht die Norm vorlesen, genau, aber ich sage, es ist im Endeffekt ein maschinengestütztes System, also auf Computer laufendes System, welches autonom agieren muss in einem gewissen Grad und welches in der Lage sein muss, von Eingaben Ableitungen zu treffen. Das heißt, auf Technologien basieren wie maschinellem Lernen von Daten Aufgaben ableiten und umsetzen. Also man muss das im Detail anschauen, aber ein KI-System ist das am Ende, womit die Person interagiert, in dem KI drin ist. Und das ist jetzt die Überleitung dazu, was jetzt die Abgrenzung ist zwischen KI-Modell und KI-System, weil diese Abgrenzung wird auch in der KI-Verordnung vorgenommen und ist wichtig.
Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, KI ist nicht definiert, aber wir finden halt schon eine Definition im Gesetz und wir hatten jetzt die ersten Fälle, wo man sich damit eben auseinandersetzen musste, wo man dann gefragt haben, ob ihr Algorithmus jetzt schon KI ist oder nicht. Wir erwarten da wohl eher eine liberale Auslegung in dem Sinne, dass Gerichte, es werden der EuGH irgendwann mal eher schneller als später annehmen wird, dass das jetzt KI ist oder nicht, auch wenn man sich dann natürlich jetzt über jeden einzelnen Punkt streiten kann. Ne?
Ja, das könnte auch ein bisschen abgenommen werden, weil die EU-Kommission in der KI-Verordnung selbst verpflichtet ist, Leitlinien zu erlassen, die genaueres zur Anwendbarkeit dieser Definition ausführen sollen. Also man merkt hier ein bisschen, dass man sich schwer getan hat mit der Definition, dass es auch klar ist und dass anhand der Leitlinien dann viel Handfesteres da sein wird. Und dann natürlich später mit Rechtsprechung. Und
genau. Gut, jetzt hatte ich aber schon unterbrochen. Du wolltest nochmal sagen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen KI-System und KI-Modell.
Alles gut. Ich habe hier einfach mal so mein Modell, wie ich das erkläre. Und ich sage, das KI-Modell ist das Gehirn welches im KI-System drin ist, und das KI-System ist der Körper. Das KI-System mittels der Sinnesorgane umfasst Eingaben aus seiner Umwelt, verarbeitet sie im KI-Modell im Gehirn, und das KI-Modell spuckt sie dann über den Körper in der Form einer Reaktion aus, die dann mit der Umwelt
Sprache interagiert. Sprache oder gezeichnete Bilder von der Hand.
Genau.
Ja, sehr, Bewegung, sehr gut. Und ja, das Gehirn kommt halt oft bei den typischen KI-Systemen, die wir so sehen, von jemand anders. Ne? Das ist sozusagen das etwas Untypische beim Gehirn. Aber jeder Vergleich hinkt ja irgendwo. Aber ja, da kann man sich eben oder erklär es kurz am Beispiel von ChatGPT oder am Beispiel.
ChatGPT ist ein sehr gutes Beispiel, weil man hier eben beide Elemente hat. Mhm. Ja, wenn man ChatGPT bezieht über OpenAI, über den Browser oder über die App, dann hat man ein KI-System. Ja, weil ich als Endnutzer interagiere über dieses Interface mit dem KI-Modell, welches ChatGPT ist. Und dann habe ich auch gesagt, ChatGPT ist auch ein Modell, welches separat per API eingesteuert und eingebunden werden kann. Deswegen hängt es wirklich davon ab, wie das konkret implementiert ist und wie die Interaktionsmöglichkeiten damit sind.
Genau.
Stand jetzt.
Ja, die Unterscheidung ist an ganz vielen Stellen wichtig. Sie ist für den AI-Act wichtig, aber ich kann schon mal ankündigen, in der nächsten Folge, die eingeleitet wird von dem Thomas Fuchs und seinen Überlegungen dazu, wie Datenschutz oder DSGVO und KI-Systeme, Modelle eigentlich funktionieren, der unterscheidet da eben auch ganz entscheidend, und das scheint auch Sinn zu machen. So, jetzt sind wir also drin in der KI-Verordnung, haben es mit künstlicher Intelligenz zu tun und sagen, ja, wir haben jetzt hier also ein KI-System, viele werden schon gehört haben, der AI-Act verfolge einen Risk-Based Approach, also sprich, man guckt, wie viel, oder risikobasierter Ansatz auf Deutsch, oder wie viel Risiko steckt in dem System. Vielleicht sagst du mal die Klassen, und ihr kennt alle aus den Präsentationen diese Pyramiden, die dann da immer aufgemalt werden, die verschiedenen Klassen an Risikosystemen oder an KI-Systemen, die es da gibt.
Ja, genau. Wir haben auch eine wunderschöne Pyramide immer, die wir uns aufgebaut haben. Und an der Spitze steht natürlich das, was ganz, ganz verboten ist, die verbotenen KI-Systeme nach Artikel 5 der KI-Verordnung. Ein Blick ins Gesetz wird helfen, zu verstehen, was da genau gemeint ist. Ich finde, das ist auch für Nichtjuristen ganz gut nachvollziehbar und gut aufgeschlüsselt alles. Ich kann jetzt einfach ein konkretes Beispiel nennen, und das ist so Systeme zum Predictive Policing. Typ Minority Report, das ist verboten, das darf man nicht einsetzen. Aber es gibt halt überall auch entsprechende Ausnahmen.
Übrigens bei der Gelegenheit, ja, KI-Verordnung gilt sowohl für die private Wirtschaft als auch für die öffentliche Hand. Ne? Also Predictive Policing findet ja meistens bei der öffentlichen Hand statt, aber darf eben nicht stattfinden, wenn es KI-gestützt ist.
Genau. Mhm. Dann die nächste Stufe, und das ist die Stufe, die meisten Pflichten am Ende bewirkt, weil die Pflichten bei verbotenen KI-Systemen es einfach nicht haben und nicht betreiben. Aber bei Hochrisiko-KI-Systemen, also habe ich jetzt schon vorweggenommen, die Hochrisiko-KI-Systeme in Artikel 6. Und was das genau ist, das muss man auch im Gesetz schauen. In Kombination mit zwei Anlagen, Anlage 1 und Anlage 3. Und wenn man sich auch hier im Gesetz ein bisschen lang angelt, kann man sehen, was da drunter fällt. Also Beispiel, Artikel 6 Absatz 1 in Kombination mit Anhang 1 ist eine der Hochrisikoklassen. Das ist auch die ganz zum Schluss in Kraft tritt. Und die umfasst Produkte im Endeffekt, in denen KI drin ist oder die KI darstellt, die in Harmonisierungsvorschriften durch die EU geregelt sind.
Also Spielzeuge zum Beispiel.
Beispielsweise, ja. Das hast du gut gesagt. Man denkt immer zunächst an Autos und Flugzeugen und so ganz gefährlichen Sachen, Eisenbahn, aber dazu zählt auch Spielzeug. Ja, dazu zählen Spielzeug und Aufzüge.
Ja. Und seems random, aber macht, wenn man es sich überlegt, dann eben schon Sinn. Ne?
Und da gibt es halt eine Zwiegliederung, nämlich wenn man eines von diesen Produkten ist, ist auch die Voraussetzung, dass man, ich muss mal nachschauen, eine Konformitätsbefährdung durchgeführt wird. Ja. durchgeführt werden muss durch Dritte. Das steht dann im jeweiligen, in der jeweiligen Harmonisierungsvorschrift drin. Also mit Lesen kommt man dann ganz gut weiter. Und die zweite Klasse, die zweite Kategorie von Hochrisiko-KI-Systemen sind Hochrisiko-KI-Systeme, die in Absatz 2...
Wie du machst, was man eigentlich nicht machen soll als Jurist, er macht alles aus dem Kopf. Das finde ich einigermaßen beeindruckend.
Aber Artikel 6 Absatz 2, ja genau.
Ja.
In Kombination mit Anhang 3. Und das sind, das ist das wohl eher spannendere Feld, weil es früher in Kraft tritt und es umfasst im Unternehmen konkret beispielsweise Systeme, die im Rahmen von Human Resources eingesetzt werden, um im Bewerbungsprozess irgendwie Zugang zu einem Beruf zu fördern. Und beispielsweise auch Sachen wie Kreditvergabe, Banken und Zugang zu Versicherungen, Lebensversicherungen etc.
Genau. Also so, jetzt nehmen wir mal an, man würde traurig feststellen, dass sein KI-System ein Hochrisikosystem ist. Was folgt da draus? Was muss man da machen?
Also erstens, keine Panik. Hochrisiko hört sich schlimm an, die meisten Pflichten hört sich schlimm an. Aber als nächstes, wenn ich jetzt festgestellt habe, ich habe ein Hochrisiko-KI-System, übrigens, es gibt in Artikel 6 auch Ausnahmen. Also selbst wenn ich jetzt in Artikel 6 Absatz 2 bin, gibt es Möglichkeiten, dass ich unter eine Ausnahme falle und dann doch kein Hochrisiko-KI-System bin. Aber wenn ich ein Hochrisiko-KI-System habe, muss ich schauen, was meine Rolle ist. Ist nach der KI-Verordnung. Also welche Art von Akteur ich bin, das ist der Wortlaut der Verordnung, Akteure. Mhm. Und die werden in Artikel 3 alle definiert und die wohl wichtigsten in den meisten Fällen werden sein der Anbieter auf der einen Seite und der Betreiber auf der anderen Seite. Anbieter ist derjenige, der ein KI-System entwickeln lässt oder entwickelt und dann im eigenen Namen in Verkehr bringt. Und der Betreiber ist im Endeffekt, man kann ihn umschreiben als der Nutzer. Der nimmt das KI-System und setzt es ein. Und zwar für eigene berufliche Zwecke und nicht für private Zwecke.
Ja. Der Versuch eines Beispiels. Also wir bauen einen GPT, den wir der Verträge prüfen kann. Top, wo noch alle suchen. Ja, Effizienzsteigerung in der Rechtsberatung. Wenn wir diesen GPT für unsere eigenen Zwecke hier in der Kanzlei einsetzen, versus wir veröffentlichen den und stellen den Mandanten zur Verfügung, macht das schon Unterschied? Also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich kein Hochrisiko ist, aber ich wollte jetzt kurz hinaus auf das Thema Nutzer-Betreiber.
Wenn wir das selbst bauen und nur intern einsetzen, sind wir trotzdem Anbieter. Also es kommt jetzt nicht darauf an, dass wir es woanders einsetzen, sondern es kommt darauf an, dass wir das im Endeffekt unter eigenem Namen, eigener Marke irgendwie in Betrieb nehmen oder in Verkehr bringen.
Und alle unsere GPTs haben eigene Namen, sehr schöne Namen teilweise. Also,
ich sag jetzt, das ist etwas, womit man sich noch vertieft auseinandersetzen muss. Wenn ich jetzt auf ChatGPT bin und einen Account habe, der mir die Möglichkeit erlaubt, auf ChatGPT diese Custom-GPTs zu bauen, das ist jetzt die Frage, ob jetzt die Custom-GPTs eigenständige KI-Systeme sind. Und wenn wir sagen, ja, und mein Name drunter steht, müsste man wohl auch sagen, dass ich dann auch Anbieter davon bin. Und dann würden mich auch die Pflichten treffen. Entsprechend davon, wie jetzt dieses eigene Mini-GPT KI-System kategorisiert ist nach Risiko.
Ja. Also nächste Beispiel nehmen wir dann auch ein echtes Hochrisikosystem. Da gucken wir mal ins Arbeitsrecht oder in die HR-Abteilungen und die Systeme, die dort dann eben möglicherweise tatsächlich schon zum Einsatz kommen. Auch dazu dann in der Folge 62 mehr, wo es tatsächlich darum geht, um die Hochrisikosysteme im HR-Bereich sowohl der Stefan Brink als auch die Malini Nander haben da einen Schwerpunkt drauf, auf jeden Fall. Also reinhören, sobald die neue Folge draußen ist. Ich hatte dich schon wieder unterbrochen, aber die sozusagen gesagt, ja, man muss dann halt gucken, bin ich Anbieter oder nur Nutzer? Gesetzt den Fall, ich wäre Anbieter, welche Pflichten treffen mich dann?
Das hängt davon ab, welche Risikoklasse ich habe. Und man kann auch sagen, es hängt ein bisschen davon ab, wo ich in der Kette bin. Aber das umfasst, es sind allerlei Pflichten, insbesondere bei Hochrisiko-KI-Systemen sind es technische Maßnahmen, die ich ergreifen muss, um Sicherheit herzustellen, Qualitätssicherungsmaßnahmen. Es ist wirklich sehr viel, was auf einem zukommt, auf den ersten Blick. Klar, ich muss dann auch gucken, muss ich vielleicht bestimmte Prüfungen durchnehmen, wenn ich festgestellt habe, dass ich in Anführungszeichen kein Hochrisiko-KI-System bin, weil ich die Ausnahme aus Absatz 3 habe, dann habe ich trotzdem Dokumentationspflichten.
Okay.
Ich habe Pflichten sicherzustellen, dass Human in the Loop an vielen, vielen Stellen ist. Das heißt, dass es menschliche Aufsicht ist. Es ist viel und es hört sich auch alles sehr anstrengend an, aber es steht nicht im luftleeren Raum. Die Pflichten, die ich da habe, können andocken an bereits bestehende Systeme, die ich implementiert habe für Compliance im Unternehmen. Also wenn ich jetzt festgestellt habe, oh Gott, ich bin Anbieter von einem Hochrisiko-KI-System und ich habe jetzt diese ganzen, ganz vielen Pflichten, dann müsste ich eigentlich im nächsten Schritt eine Gap-Analyse machen und gucken, was habe ich eigentlich schon, beispielsweise im Zuge der DSGVO umgesetzt und wo kann ich jetzt meine KI anheften und so kleine Brücken bauen, damit es jetzt nicht ein komplettes separater zweiter Strang ist an Sachen.
Genau, über die verschiedenen Möglichkeiten KI-Governance sprechen wir gleich. Ne, kommt jetzt hier auch unmittelbar im Anschluss in den Talks hier mit der Rebecca Weiß und mit Fabio Villa und auch mit Marlene Schreiber, wo wir uns genau damit befassen. Wie setzt man denn jetzt so ein KI-Governance auf? Und da ist natürlich das Thema die Behandlung interner Hochrisikosysteme eines. Wenn ich feststelle, ich habe zwar KI, aber kein Hochrisikosystem, welche Pflichten bleiben dann noch übrig?
Da kommen wir hin, ja. Also wenn wir jetzt weder Hochrisiko noch verboten sind, dann gibt es immer noch die irgendwie mit geringem Risiko und die werden so ein bisschen aufgelistet in Artikel 50. Und da sind bestimmte...
Macht ja Sinn, die Verbotenen bei 5, die Hochrisiko bei 6 und die anderen bei 50.
Ja, und die anderen, die heißen auch nicht irgendwie geringes Risiko oder so. Die heißen eigentlich, oder mittleres Risiko, das ist einfach Transparenzpflichten nach Artikel 50.
Ne, eigentlich, ja.
Und diese Transparenzpflichten sagen auf, diese Klausel besagt, dass beispielsweise jetzt das typische Beispiel ist, wenn jetzt das KI-System vorgesehen ist für die direkte Interaktion mit natürlichen Personen, dann muss Transparenz bestehen, dass mit KI interagiert wird. Also das sind die Pflichten und das wäre in dem Sinne das mittlere Risiko, direkte Interaktion mit einem Menschen.
Ja.
Aber auch da gibt es für jede Transparenzpflicht umfassende Ausnahmen, sodass man nicht immer sofort alles irgendwie offen halten muss.
Und, soll ja auch nicht zu einfach sein.
Ja, stimmt. Und wenn wir auch daraus sind, dann haben wir eigentlich in Anführungszeichen kein Risiko. Wir sagen so ein bisschen minimales Risiko, weil auch in dem Fall Pflichten bestehen. Die Pflicht zur KI-Kompetenz. Ja. Die besteht unabhängig vom Risiko. Immer wenn KI-System eingesetzt wird, eigentlich muss man dieses sicherstellen.
Genau, also merke, versucht der Zusammenfassung, wenn ihr KI-System schon einsetzt in euren Unternehmen, dann habt ihr eine Aufgabe, sehr schnell herauszufinden, ob es möglicherweise ein verbotenes KI-System sein wird. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, wenn ihr nicht gerade so Scoring-Bereich, da kann es mal ein, zwei Sachen geben, Predictive Policing in die Richtung, aber auch für die Privatwirtschaft gibt es da ein, zwei Sachen, wo man mal reinschauen sollte. Es könnte sein, dass ihr ein Hochrisikosystem betreibt, dann habt ihr viel zu tun. Und ansonsten ist man dort bei den Transparenzpflichten. Da muss man sich mit befassen, man muss es dokumentieren, aber das ist alles nichts, was nicht handelbar wäre. Angesichts dessen, dass die Verbreitung von KI mit Sicherheit zunehmen wird, werden wir auch immer mehr Systeme sehen, die dann da in die eine oder andere Kategorie fallen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich damit zu befassen, eine vernünftige Governance aufzusetzen, um dass einem da nicht durchrutscht. Gut, vielleicht als letztes, Vito, noch, wenn ich das alles nicht mache, haben wir dann auch die dicken Bußgelder wie bei der DSGVO oder welche Folgen gibt es so?
Wir haben da die dicken Bußgelder, die sogar teilweise dicker sind noch.
Ja.
Also eigentlich ein ähnliches System, bei dem es vom weltweiten Jahresumsatz abhängt oder von konkreten Summen, je nachdem, was höher ist, wobei auch hier es ankommt, also die in der KI-Verordnung aufgezählt sind, alles Höchststrafen sind. Also Beispiel, das Allerhöchste, was auf uns zukommen würde, wenn wir jetzt verbotene KI-Systeme einsetzen würden, ist bis zu 35 Millionen Euro oder bis zu 7% des weltweiten Jahresumsatzes. Und das ist ja mal besonders saftig.
Eine Ansage, ja, sollte man sich schon gut überlegen, ob man so ein System trotzdem betreiben möchte.
Ja, und das ist auch hier gestaffelt so ein bisschen nach den jeweiligen Systemen. Also verbotene Systeme 35 Millionen. Eine mittlere Stufe umfasst so alle Pflichten, die Hochrisiko-KI-Systeme betreffen, aber auch Transparenzpflichten betreffen. Mhm. Und weitere Pflichten, die geht bis zu 15 Millionen und bis zu 3%.
Ja, und also ist dann so abgestuft nach unten,
genau,
ein bisschen für halt die dann gar nicht mehr so richtig sanktioniert sind, ist dieses KI-Literacy-Thema, also Artikel 4, der dann sozusagen mehr eine allgemeine Pflicht ist. Prima, jetzt ist natürlich, jetzt haben wir unser Ziel erreicht, hier in 20 Minuten einmal den AI-Act durchzurattern. Entwicklung ist da erst am Anfang. Wie gesagt, wir haben natürlich die Mandate und in der Mandatsarbeit, nirgendwo lernt man so viel wie bei der Mandatsarbeit bei neuen Sachen, das ist schon so. Aber es ist schon Zeit, sich damit zu befassen, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Also, weil insbesondere, ich würde sagen, in jedem Unternehmen KI eingesetzt wird. Und zwar ob bewusst oder unbewusst. Also man muss irgendwie sich rantrauen an das Thema.
Genau. Ja, wie man sich daran traut, bespreche ich gleich mit den Kolleginnen und Kollegen. Lieber Vito, vielen Dank, dass du hier warst. Jetzt nach dem anstrengenden Vortrag auch noch hier bei mir am Podcast-Mikro. Und ich prophezeie mal, dass wir noch die ein oder andere KI-lastige Folge mit dir hier aufnehmen werden. Ja, vielen Dank.
Würde mich freuen. Danke auch.
Bei mir sitzt eine Juristenkollegin, nämlich Rebecca Weiß, macht KI-Governance bei Microsoft. Du bist, wenn ich dich kurz vorstellen darf, oder hallo erstmal, hallo Rebecca, auch hier an meinem Podcast-Mikro. Genau, du bist, habe ich gerade schon gesagt, Juristin, hast in Deutschland, in der Schweiz und im UK studiert. Warst, wenn ich das so sagen darf, ungefähr 100 Jahre beim Bitkom für alles, was digital ist und unter anderem den Datenschutz zuständig. Bist jetzt aber seit einem knappen Jahr Senior Managerin Government Affairs bei Microsoft hier in Berlin. Hat ein bisschen für Furore gesorgt, glaube ich, der Wechsel. Und viele, die viel und gut mit dir zusammengearbeitet haben beim Bitkom, fanden, dass da große Fußstapfen hinterlassen worden sind. Macht Spaß bei Microsoft?
Ja, auf jeden Fall. Also freut mich natürlich auch zu hören, dass die früheren Fußstapfen auch groß waren. Das ist ja immer ganz nett. Aber ja, in der Tat. Also ich wollte vor allem mehr zu KI arbeiten und da war der Weg zu Microsoft dann quasi so ein bisschen vorbestimmt.
Liegt auf der Hand, genau. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Wir wollen ja ein bisschen sprechen über KI-Governance. Das ist jetzt auch gleich dein Thema für unsere Audience hier. Microsoft hat ja mindestens mal zwei Rollen in dem Zusammenhang. Sozusagen einerseits seid ihr selber KI-Nutzer, nehme ich mal an, dass manche von euch mit KI arbeiten und ihr habt sozusagen ein eigenes Governance-Thema und andererseits seid ihr natürlich Provider und viele unserer Mandanten und viele Unternehmen da draußen nutzen eure Produkte, die eben auf KI basieren, KI einsetzen.
Das ist schön zu hören.
Ja, glaube ich mal. Insofern sollten wir vielleicht über beides kurz sprechen. Vielleicht als erstes, ja, und dann eben aus Sicht eines sehr großen Unternehmens, wie geht ihr KI-Governance an bei euch? Was macht ihr? Wie macht man das?
Wie macht man KI-Governance? Coole Frage. Vielleicht zu dem ersten Teil. Also ne, wir selber als KI-Nutzer, man soll ja eigentlich in Podcasts immer irgendwelche überraschenden Antworten geben. Überraschend wäre jetzt, wenn ich sage, KI machen wir alle nicht.
Wir glauben nicht dran. Es funktioniert einfach nicht.
Aber es ist natürlich wirklich genau das Gegenteil der Fall. Ne? Also bei uns arbeitet jeder jeden Tag an und mit KI, was das Ganze natürlich super spannend macht. Wir sind ja, wenn du so willst, immer so ein bisschen der Customer Zero auch für unsere eigenen Produkte, also auch noch so in Testphasen, in den Rollout-Phasen. Das heißt, wir können eine ganze Menge schon vorher machen. Ne? Deswegen sammelt gerade jeder von uns auch schon seit einer ganzen Weile lauter Copilot-Erfahrungen, baut Agents. Ne? Also das ist insofern total spannend und drumherum, also um den ganzen Rollout allein bei uns, ja, und die Nutzung von KI bei uns gibt es natürlich eine ganze Reihe Prozesse, Schulungen, auch ne, so ein bisschen je nach Rolle. Ich bin ja hier in Deutschland einer der zuständigen Ansprechpartnerinnen quasi auch für Responsible AI. Ne? Da gab es dann auch nochmal so Sonderschulungen. Also da sieht man schon, dass sich da quasi eine eigene Governance-Struktur auch schon drumherum bildet und dann klar, so wie du sagst, aus Provider-Sicht natürlich nochmal viel größer gedacht für alle möglichen Anwendungsfälle, die wir mit KI halt sehen, ne? Weil KI ist letztlich nichts anderes als die nächste General-Purpose-Technology, das heißt eine für alles,
ja.
Bisschen wie Elektrizität, Buchdruck, ne? Also
Internet.
Vergleichbar.
Ja.
Und deswegen sind die Einsatzfelder natürlich riesengroß. Was so unsere Governance-Struktur dahinter angeht, ist natürlich irgendwie das Gute. Ne? Wir reden jetzt natürlich seit Monaten vor allem immer über den AI-Act. Und wir arbeiten ja aber nicht an und mit KI erst, wenn der AI-Act irgendwann zu gelten beginnt. Ne? Sondern, also wir haben die Systeme jetzt und seit vielen Jahren eben schon im Einsatz und verkaufen natürlich auch die entsprechenden Produkte und Services und haben deswegen in den vergangenen Jahren, also auch bevor es die Regulierung gab, ein relativ umfangreiches Governance-System da gebaut. Das nennt sich eben bei uns Responsible AI, mit einer eigenen, sag ich mal, Departmental-Struktur, ne, kannst okay. du so sagen. Also es gibt richtig so ein Office of Responsible AI. Da sind mittlerweile 400 Personen beschäftigt, ein Drittel in Vollzeit, die anderen schon auch so, dass es, also das Responsible AI quasi eine ihrer Kernaufgaben ist und dann gibt's noch so lauter Personen drumherum. Mhm. Also wie mich jetzt, ne? Also quasi ja. lokal so Ansprechpartner. Und dann innerhalb der, also innerhalb dieser Office-Struktur gibt's dann eine Abteilung, die sich vor allem mit so ethischen Fragen beschäftigt und eine, die sich vor allem aufs Engineering konzentriert. Also da sieht man schon so ein bisschen so eine Dreiteilung. Und da werden, sag ich mal, die ganzen Richtlinien erarbeitet, da werden die ganzen Engineering-Strukturen aufgesetzt und vor allem eben auch sichergestellt, dass wir so transparent arbeiten, wie wir können. Ne? Also auch Richtung,
also erstmal nach innen Richtung, sozusagen.
Ja, aber auch nach außen.
Okay.
Also es gibt seit mehreren Jahren auch schon den Responsible AI Standard und der ist seit einiger Zeit so quasi auch voll öffentlich. Also sowohl der Standard als auch die ganzen Tools, die dann darunter hängen. Ne? Weil der Standard basiert auf unseren 6 Responsible AI Prinzipien. Unter anderem ist es eine Fairness, Privacy, Inclusiveness, Sicherheit und so weiter. Und also allein so mit 6 Prinzipien kann jetzt wahrscheinlich so also nette Prinzipien
abstrakt,
haben. Ja, ja, genau. Ist immer total nett. Aber ja, was heißt denn das jetzt genau? Und deswegen liegen dann also nochmal 17 Ziele darunter und darunter nochmal 90 Tools und darunter nochmal 38 Governance Recommendations. Und das kann man also sowohl als Kunde, ne, natürlich auch direkt benutzen. Aber dadurch, dass diese ganzen Ressourcen für alle öffentlich gestellt sind, kann da auch jeder sich dran orientieren, wenn er möchte oder zumindest mal einen Blick dran werfen, auch wenn er jetzt kein Microsoft-Produkt im Einsatz hat. Wobei es natürlich schön wäre, wenn das jeder macht, aber ja, also wir haben schon den Ansatz, hier so transparent wie möglich auch also diese Reise zu beschreiben, ja, auf der man da ist, weil Responsible AI und generell KI ist ja nichts, was man jetzt so einmal macht und dann sagt man nächste Woche Dienstag, wunderbar, jetzt bin ich fertig, oh, zack, nächstes Thema, so ein bisschen wie bei Data Governance, ne? Damit ist man ja letztlich auch nie so ganz fertig. Insofern, ja, es ist ein iterativer Prozess, aber mit einer ganzen Reihe Materialien und ich glaube, so dieser transparente Ansatz hilft dann auch nach außen.
Okay. Wenn ihr jetzt, nehmen wir erstmal bei euch intern, gut, jetzt wird es nicht so sein, dass irgendjemand eine Idee hat mit KI und dann klopft er jetzt bei euch an, aber generell ist es sozusagen so, dass alle, die mit KI-Entwicklung zu tun haben, sich an diese Principles halten und wenn sie dann Fragen haben, nicht sozusagen, ist was fair oder nicht, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, dann würde man sich sozusagen an diese Einheit wenden und sagen, sag mal, ist das in Ordnung, wenn wir es so machen, sollten wir es lieber so machen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also du hast quasi immer diesen, also ne, den Standard und auch die Risk Assessment so als Ausgangspunkt und wenn du dann auf Fälle stößt, wo du denkst, die sind besonders sensibel zum Beispiel. Mhm. Ne? Also gerade so bei besonders sensitiven Use Cases gibt es Eskalationsmöglichkeiten, sodass du dann weitere Teams einbindest, um vor allem sicherzustellen, dass also die Balance am Ende immer wieder hergestellt werden kann und alle Argumente einfließen, die halt bei der Bewertung eine Rolle spielen. Das ist ja, also ich sag mal, das Spannende an KI ist ja die Vielseitigkeit, aber das ist auf der Risk-Assessment-Seite natürlich auch eine Herausforderung für alle. Ja, also ob jetzt wir als Juristen oder eben natürlich auch so die Kollegen aus dem Engineering. Und das heißt ja letztlich, dass du immer wieder in Situationen oder auch Bewertungsfragen hineinläufst, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob du die abschließend bewerten kannst, ne? Ob du alle Informationen hast. Und da spielt dann vor allem so diese Interdisziplinarität der Teams echt eine große Rolle.
Hm. Das heißt, als ihr euch diese Ziele gegeben habt, habt ihr euch da schon an dem AI Act oder das, was es damals drohte zu werden, orientiert? Oder sind die quasi, stehen die daneben und ihr guckt jetzt, also wäre ja ein bisschen komisch, wenn es jetzt völlig diametral entgegenstehen würde, aber vielleicht kann man ja da sozusagen an einer oder anderen Stelle abweichende Entscheidungen haffen. Wie nah ist es dran an dem, was uns der AI Act sagt?
Also unsere Responsible AI-Struktur ist quasi älter als die ersten AI-Act-Vorschläge. Haben aber, also so, ne, wenn man sich das jetzt so nebeneinander anguckt, eigentlich immer eine ähnliche Zielrichtung gehabt, nämlich Risiken bewertbar zu machen, besonders sensitive Cases klassifizieren zu können, viel über Risikomitigierung nachzudenken und einfach so Maßnahmenmapping zu ermöglichen. Und der jetzige Responsible AI-Standard, der also zurzeit auch veröffentlicht ist, der berücksichtigt schon den Vorschlag vom AI-Act. Noch nicht, ne, vollständig jetzt die finale Version, weil wir uns momentan natürlich selber im Aufbau der Compliance-Strecke befinden. Ne? Also wir sind jetzt natürlich mittendrin im Prozess, sowohl nach innen als auch nach außen die Compliance-Maßnahmen aufzusetzen. Das hat auch, ich meine, das hat regulatorische Fragen, das hat natürlich auch Fragen rund um Technik und Engineering und hat auch noch eine ganze Reihe politische Dimensionen, weil ja unterhalb vom AI-Act noch so rund 60 Secondary Legislations kommen. Also insofern ist auch das ja, also allein auf der regulatorischen Seite immer noch ein Prozess. Ja, also nur weil wir den AI-Act haben, haben wir ja noch nicht das ganze Regelungswerk. Und jetzt, sag ich mal, in dieser Compliance-Aufbauphase gehen wir in einem gestaffelten Vorgang quasi an die Sache ran. Ne? Also ich meine, der AI-Act selber hat ja auch diese gestaffelten Geltungsfristen. Und natürlich, wie denke ich mal, andere auch, konzentrieren wir uns im Moment auf die früheste Frist, das ist der Februar 25. Ja. Also vor allem die ganzen verbotenen Systeme und Einsatzfelder und gehen jetzt vor allem daraus und also veröffentlichen dazu natürlich auch entsprechende Guidance. Gut,
das hast du ja schon gesagt, dass das insgesamt ein iterativer Prozess ist und wir jetzt nicht KI-Governance aufsetzen, Haken dran machen und wieder Vorlage 10 Jahre, das ist klar, dass das nicht funktioniert, ne? Und dass ihr jetzt sozusagen danach schärft oder wenn jetzt delegierte Verordnungen kommen oder whatever, auch nur der ETSA irgendwas sagt zu Personenbezug, Datenschutzausschuss, dann werdet ihr sicherlich da auch nochmal rangehen müssen und danach ziehen sozusagen. Das ist sozusagen, wie ihr euer Governance-Projekt aufsetzt und ich höre schon sozusagen, dass das gar nicht so unterschiedlich ist zu dem, oder dass das sozusagen schon eure Maßnahme ist, eure Kunden zu unterstützen dabei, weil du kannst dir vorstellen, ja, eines der, wenn wir hier von AI-Projekt reden bei Mandanten, ist es halt ganz oft, wir wollen MS Copilot einführen, und dürfen wir das eigentlich? Was ist euer Ansatz, Kunden dabei jetzt sozusagen zu unterstützen? Weil ihr habt natürlich Interesse daran, dass da rauskommt, Risiko ist tragbar.
Genau, ich wollte gerade fragen, was ist denn eure Antwort, wenn jemand
Ja, kommt drauf an, was sie fragen. Ja. Aber
es kommt drauf an, was sie fragen, ist auch schön. Genau. Ich dachte, es kommt drauf an. Also in der Tat, weil letztlich ist es ja sowieso so, und da ist ja auch der AI-Act strukturiert, dass du immer oder in vielen Konstellationen so entlang vom AI-Tech-Stack geteilte Verantwortlichkeiten vorfindest. Also ich finde gerade so im Bereich der Transparenz wird es relativ deutlich, in dem Moment, wo auf der Kundenseite, also bei denjenigen, die das KI-System einsetzen, bestimmte Transparenzanforderungen gestellt werden, und die das Innere des Modells zum Beispiel betreffen, müssen ja bestimmte Informationen auch vom Provider geliefert werden. Also ich finde, hier sieht man ganz schön, dass es immer auch geteilte Verantwortlichkeiten sind. Dann geht es natürlich auch viel darum, wie die Zweckbestimmung formuliert wird. Ne? Also für welche Zwecke kann das KI-Tool, kann das KI-System eingesetzt werden? Auch da, ne, findest du im Prinzip ja wie so eine Art dialogische Situation zwischen Provider und Kunden vor. Und das, was wir bisher an Reports und rund um unseren Responsible AI-Standard veröffentlicht haben, zeigt schon eine ganze Menge auf, woran man sich also jetzt schon orientieren kann. Weil wir natürlich den Ansatz haben, und deswegen machen wir es tatsächlich auch vollständig öffentlich und nicht nur in Anführungszeichen unseren Kunden gegenüber, hier so transparent wie möglich auch für unsere Systeme zu sein. Ja, also KI hat am Ende des Tages auch immer eine ganze Menge mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen stellt man unserer Meinung nach schon her, wenn man einfach auch erklärt, was man tut, wenn man transparent darüber ist, was ein System leisten kann und was es auch nicht leisten kann. Und vor allem auch sicherstellt, dass jeder in die Lage versetzt wird, zu erkennen, dass er sich zum Beispiel gerade mit einem KI-System befasst, ja, oder unterhält im untechnischen Sinne. Mhm. Und genau, also insofern denke ich, sind so diese Transparenzberichte ein ganz guter Ausgangspunkt. Und ne, nochmal, also die KI-Compliance ist eben letztlich dieser gestaffelte Ansatz und mit jeder weiteren Stufe wird es zusätzliche Bekanntmachungen geben. Und auch jetzt ist es ja schon so, also gerade unser Copilot und zum Beispiel auch Azure OpenAI, also das System, ist jetzt ja auch schon nach unserem Responsible AI Standard gebaut. Insofern hat man da eine relativ umfangreiche Ressource, die man schon konsultieren kann, um also sich auch selber vorzubereiten.
Genau.
Weil ich verstehe, was du beschreibst. Ne? Natürlich will man, wenn man hier ein Modell oder ein System quasi einkauft, die entsprechenden Informationen auch möglichst frühzeitig haben.
Genau, ja, ist man ja darauf angewiesen, weil die Leute in den Unternehmen, deren Compliance-Leute fragen, was, ob das jetzt eigentlich geht. Da sind ja nicht nur die Datenschützer dann dabei. Ja, vielleicht noch zum Roundup sozusagen. Jetzt habt ihr eure Teams, euer großes Responsible AI-Team mit sozusagen Armen in die einzelnen Abteilungen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Das wird jetzt nicht jedes Unternehmen haben, weil auch nicht jedes Unternehmen einfach AI verkaufen möchte oder verkauft. Hast du eine Meinung dazu, wie man das in so einem, bei einem Mittelständler macht, die jetzt irgendwie KI daran glauben, das auch machen wollen, aber wie was sagt man denen, wenn die fragen, wie setzen wir so ein Governance-Projekt auf?
Mhm. Also da spielen sicherlich immer verschiedene Faktoren eine Rolle. Größe des Unternehmens kann einer sein, wobei auch da der Ansatz vom AI, ne, auf Anwendungsfelder und vor allem auch auf Risiken zu gucken, wahrscheinlich ein guter Anknüpfungspunkt ist. Und also je mehr Abteilungen potenziell in meine KI-Projekte einbezogen sind, umso mehr Beteiligung und auch Feedback ist sicherlich sinnvoll einzuziehen. Mhm. Ich finde auch immer, man sieht das ein bisschen an der Struktur, zum Beispiel vom Artikel 4, ja, wo es um die KI-Kompetenz geht. Weil der geht ja davon aus, dass du als Betreiber oder Anbieter von KI-Systemen deine Mitarbeitenden nach besten Kräften mit KI-Kompetenz ausstatten sollst oder ne, dafür sorgen sollst, dass sie also kompetent sind, die KI-Systeme zu bedienen. Und der Artikel macht tatsächlich eine Unterscheidung, wie sich derjenige mit dem KI-System befasst. Weil natürlich macht es einen Unterschied, ob ich das System selber designe, ob ich beim Model-Training helfe oder ob ich ausschließlich die Applikation benutze. Ja. Und ich glaube, wenn dieser Ansatz die Governance-Struktur mit beeinflusst, ist das sicherlich eine ganz gute Richtschnur.
Ja.
Am Ende des Tages ist es, glaube ich, bei vielen eine Ressourcenfrage. Und mein Eindruck ist, dass mindestens genauso wichtig wie die KI-Governance-Frage eigentlich die Frage ist, wie gut bin ich als Unternehmen rund um Data Governance aufgestellt? Mhm. Weil ich meine, ich kann das beste und schönste Microsoft-KI-Produkt oder den KI-Service kaufen, wenn die Data Governance, sag ich mal, unstrukturiert ist oder nicht so richtig holistisch im Unternehmen hinterlegt ist, wird die KI ohnehin nicht das leisten können, was sie eigentlich leisten könnte. Ne? Also dann habe ich im Prinzip auch einen Verlust so an Effizienz und an Produktivität und was ich sonst noch damit erreichen kann. Und dann stellen sich immer noch haufenweise Folgefragen. Also deswegen ist wahrscheinlich so bei der Frage, setze ich jetzt und wie setze ich die KI-Governance auf, mindestens mitzudenken, wie habe ich denn eigentlich meine Data Governance aufgesetzt?
Und wen
habe
ich denn da einbezogen? Wenn ich da feststelle, dass das der Klaus macht aus der IT, dann ist es möglicherweise ein Ansatz, das ist fast zu früh, über KI-Governance zu sprechen, sondern dann sollte man sich erstmal Gedanken machen, was wollen wir eigentlich machen und über welche Daten wollen wir denn die KI rüberjagen?
Ja,
und,
absolut.
Und was sind das für Daten? Das
genau.
Prima. Rebecca, würde jetzt gerne noch eine Weile weiterreden. Wir hätten bestimmt noch mal viele Themen. Aber du musst jetzt hier gleich deinen Vortrag halten zu KI-Governance. Dann werden wir noch ein kleines Panel haben und uns auch zu Artikel 4 auch nochmal mit austauschen. Vielen Dank, dass du jetzt auch bei mir warst kurz vorher. Und viel Spaß gleich.
Vielen Dank dir.
An unserem heutigen KI-Tag habe ich inzwischen den Nachmittag erreicht und bei mir sitzt der Fabio Villa von Mirantix Momentum. Wenn wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, was ihr eigentlich macht. Erstmal hallo Fabio, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Genau, du bist kein Jurist, auch wenn man das deinem Vortrag gerade nicht angemerkt hat und es soll ein Lob sein. du hast Kunstgeschichte, wenn ich es richtig verstanden habe, studiert.
Vor vielen, vielen Jahren.
Jedenfalls in Leipzig und Freiburg, in Polen und China warst du auch noch zwischendurch. Mhm. Hatte ich schon gesagt, bist jetzt leitest die Strategieabteilung bei Mirantix Momentum, die AI Strategy Abteilung. Und ja, ihr beratet bei der Integration von KI-Lösungen, bei KI-Anwendungen. Heute dein Thema war schlanke Governance-Prozesse, Projekte. Wir haben ja schon die Rebecca Weiss von Microsoft gehört, wo die Projekte natürlich, jedenfalls wenn sie in-house sind, bei denen ein bisschen größer sind. Das kann und sollte sich nicht jedes Unternehmen leisten. Deshalb umso besser, dass wir heute mal von dir hören, wie man das vielleicht auch aufsetzen kann und was da so die Themen sind. Bevor wir damit einsteigen, vielleicht sagst du noch drei Sätze zu Mirantix für die Leute, die euch noch nicht kennen.
Ja, sehr gerne. Mirantix ist eines der größten KI-Ökosysteme in Europa. Wir sitzen hier in Berlin als erstmal Inkubator von KI-Produkt-Startups und auch als Investor bekannt. Und ich komme von Mirantix Momentum, also einer Tochterfirma, die sich vor allem eigentlich die Aufgabe verschrieben hat, KI in die Breite der Wirtschaft zu bringen. Und das heißt auch an die einzelnen Gegebenheiten in der einzelnen Branche, ob auf dem Shopfloor, im Gewerbe oder in der Dienstleistung anzupassen und da wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Und das ist, sagen wir mal so, denke ich, die schwierigste Aufgabe, die man sich raussuchen kann, wirklich KI einsetzen zu wollen. Und das machen wir seit 5 Jahren erfolgreich, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Challenge. Und in dem Zuge beschäftigen wir uns viel damit, wie man eigentlich ein richtiges KI-System aufsetzt, auch Leute überzeugt, da rein zu investieren und jetzt eben jüngst auch die Frage, wie ich gleichzeitig die Governance aufsetzen kann, damit das System einem nicht um die Ohren fliegt, aber auch die Leute in der Geschäftsführung oder diejenigen, die das abnicken müssen, nicht sagen, oh je, das ist mir zu kostspielig oder zu kompliziert, das mache ich lieber nicht. Da versuchen wir die richtigen Antworten zu finden.
Ja, also ist ja absoluter Zielkonflikt, ne? Einerseits will man irgendwie das Projekt zum Fliegen bringen, andererseits will man die Governance dazu haben und gleichzeitig soll die Governance das Projekt nicht tot machen, aber ausreichend sein, um jedenfalls mal mit den grundlegenden Compliance-Vorgaben sich da zu befassen. Die Mirantix, vielleicht noch Anmerkung von mir, ich habe ja im letzten Jahr auch bei unserem KI-Tag 2 Folgen aufgenommen und da war der Viktor von Essen da, so ein bisschen euer Legal Arm, auch eine Mirantix-Gründung, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, der wäre auch spannend gewesen, mit ihm nochmal zu sprechen und seine Ideen zu seinem juristischen KI-Startup vom letzten Jahr unterscheiden sich, glaube ich, ziemlich von dem, was er jetzt macht, von rein vertikal hin zu dann eben doch der horizontalen Jura-Engine. Und eine Beobachtung, die wir alle machen, dass das schon noch mal schneller geht, zum Teil jedenfalls, und man gute Ergebnisse erzielt, als wir das vielleicht noch vor einem Jahr gedacht haben. Bei eben nicht General Purpose AI, sondern eben spezifischen Anwendungen für einzelne Cases. Jetzt wäre das ja sozusagen ein Beispiel, aber du hast gerade auch schon eins in deiner Präsentation gehabt. Für KI Governance vielleicht, was ist euer Ansatz? Wie geht ihr sozusagen an so ein Projekt ran? Wobei, ne, das ja, wenn ich es richtig verstehe, bei euch im Prinzip ein Zeitaspekt ist. Eigentlich geht es ja bei euch um die Implementierung, eine vernünftige, und wie man, und jetzt sozusagen deine Erfahrung, wie man da jetzt den Governance-Teil mitmacht.
Ja, absolut. Du hast erwähnt, es ist eigentlich ein Gegensatz. Also klassischerweise aus der Technologiewelt und gerade dann sozusagen das Modernste vom Modernsten in der KI-Welt möchte man schnell was hacky auf die Beine stellen, gucken, ist die Hypothese machbar technisch und kriegt man dann auch ein Business Case darum herum, um sozusagen dann ein produktives System vorauszuplanen, ein bisschen größer aufzubauen und auch da iterativ, also agil zu arbeiten. In der Regel eher was kaputt machen zu wollen, um daran zu lernen, als von vornherein sozusagen sich alle Aspekte und Fragen zu stellen, die man auf dem Weg dahin beantworten kann. Und dieser Ansatz, eigentlich sehr schnell und auch iterativ zu arbeiten, könnte man sagen, beißt sich mit dem von oben aufgestülpten Governance-Auflagen, die man also dann erfüllen muss und sich vorher eigentlich schon gewahr werden muss, was dieses System am Ende leisten soll oder vor allem auch nicht leisten soll und was dann dafür für Konsequenzen daraus folgen. Und mein Ansatz ist, als jemand, der Unternehmen, Organisationen und die Verwaltung sowohl berät, wie man mit KI anfangen kann oder KI sinnvoll und auch machbar und für einen Mehrwert in die Organisation einbringen kann, aber auch natürlich sehe, wie unsere Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten, ist mein Wunsch eigentlich, das zusammenzuführen. Das heißt, ich habe mir angeschaut, was eigentlich die KI-Verordnung, der AI von uns fordert als Entwickler und auch als jemand, der als Provider ein System weitergibt an den Endnutzer. Und mir dazu klar machen zu wollen, wie viel erfüllen wir eigentlich von diesen Auflagen heute schon, indem wir sauber arbeiten, wenn wir zum Beispiel über die Design-Iterationen und Entwicklungsstufen von KI-Systemen dokumentieren. Und wenn wir das noch nicht so tun, wie wir das tun sollen, wie können wir das zusammenbringen? Und das kann man eigentlich dann relativ gut überlappen, indem man sagt, wenn ich ein neues KI-Projekt aufbaue, ein neues System aufbauen möchte, mache ich mir Gedanken, was soll das tun, welches Problem soll das bewerten, was kriege ich dafür einen Mehrwert raus, wie kann ich die Nutzung besser eingrenzen, damit die besser wird und auch die Nutzer schulen zum Beispiel, das Tool richtig einzusetzen, bis hin zur Entwicklung, dann da die Stufen reinzustellen, wie kann ich das performanter machen, technisch besser machen, feiner schleifen, vielleicht ein anderes Modell nutzen, weil das Performance leistet und dann in den Betrieb zu bringen. Und wenn ich diese vielen verschiedenen Schritte übertrage, in eigentlich die Auflagen, gute Governance herzustellen, würde ich sagen, genauso machen wir uns Gedanken über den Intent, den Purpose von dem System vorher im Sinne der KI-Verordnung. Machen wir uns Gedanken, wie wollen wir dann das Design bauen, um zum Beispiel Hochrisiko ja oder nein zu sagen. Wenn wir das Risiko mitigieren können durch technische Faktoren, ist das toll, aber auch durch architektonische oder Faktoren des Purpose in dem System, also den Nutzen vielleicht ein bisschen einzuschränken, dadurch eine Risikostufe geringer zu werden. Und so geht das dann weiter bis in der Entwicklung. Ich sozusagen die Dokumentation aufbaue und im Betrieb schaue, dass ich vom Controlling her auch die Compliance nach wie vor herstelle.
Ja. Vielleicht da kurz eingehakt, ne, jetzt AI Act, verschiedene Risikostufen, ihr kennt alle diese Pyramide, ne, und es macht eben, ob man das gut findet oder nicht, aber es macht eben einen riesigen Unterschied, ob man sozusagen die Schwelle zum Hochrisikosystem überschritten hat oder nicht. Wenn nein, ein bisschen Transparenzanforderungen, Dokumentationspflicht natürlich, man muss darauf achten, dass es auch so bleibt, dass es eben ein Low-Risk-System ist. Aber und dein Ansatz ist sozusagen zu erkennen, hey, wir laufen hier in die Gefahr, ein Hochrisikosystem zu sein, aber das muss ja gar nicht sein, wenn wir dieses oder jenes ändern, zum Beispiel keine endgültigen Entscheidungen treffen lassen oder was man auch sonst mal treffen kann, um sozusagen aus einem High-Risk- und Low-Risk-System zu machen.
Ja, das würde ich sagen. Ich möchte nicht sagen, dass man jedes High-Risk-System sozusagen in ein Low-Risk umsetzen muss.
Kann man schon, dann hat es halt nur nicht den gewünschten Effekt oft.
Exakt. Was man erreichen muss, ist sozusagen eine Klarheit zu haben, wie gehe ich mit einem bestimmten KI-Anwendungsfall um. Erstmal unabhängig davon, welche Risikogruppe das betreffen wird. Also einen Prozess aufzubauen mit bestimmten Eskalationsstufen und vielleicht Expertinnen und Experten, die man in der Organisation aufbaut, die dann auch eingeschaltet werden, um eine Entscheidung zu treffen und auch wiederum Feedback geben an die Entwickler oder an das Procurement, den Dienstleister besser zu beauftragen. Das muss also sozusagen aufgebaut werden, aber gleichzeitig muss dieses System adaptiv sein, also beispielsweise adaptiv auf die eigene Risikoaversität. Also bin ich jemand, der eher High Risk, High Reward gehen möchte, ein tolles System einführen möchte, wo ich mehr Compliance herstellen möchte, aber mich vielleicht ein bisschen weniger darum. Ich glaube schon, das kriegen wir hin. Oder bin ich eher Geschäftsführerin, Geschäftsführer, die vielleicht eher da Risiko eindämmen möchte. Beide Wege sind legitim. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch daran interessiert, die Governance an die Befindlichkeiten der Organisation anzupassen. Ja. Also reden wir über ein Enterprise, da kann man da viel, 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 viel aufbauen. Legal Departments gibt es sowieso schon. Reden wir mit einem KMU oder einem kleineren Konzern, dann müssen wir schauen, wie können wir das dann auch so aufbauen, dass der Kunde oder die Organisation davon nicht überrollt wird, aber das nach wie vor sinnvoll und machbar für den Kunden aufzubauen ist.
Vielleicht mal ein Beispiel. Nehmen wir mal so einen kleineren Kunden, wie uns, ja, 80 Leute. Wir wollen jetzt hier KI nutzen. Nutzen wir schon verschiedentlich. Wir haben auch der Vittorio, der vorhin vorgetragen hat, ist unser AI Officer. Jetzt beschäftigen wir uns einfach aus der Mandatsarbeit natürlich sehr viel damit und haben ein bisschen den Eindruck davon. Beraten ja selber, was KI Governance angeht. Aber was würdest du da sagen? Wie hängt man sowas auf? Also und zwar gerät auch in unseren Diskussionen immer so ein bisschen durcheinander, nach dem Motto, man hat ein Projekt, was man jetzt gerne angehen möchte und dafür die Governance-Struktur schaffen, das ist das, was du jetzt gesagt hast, versus wir haben ein Governance-System, wo jedes neue KI-Anwendung sich irgendwie einordnet. Ne? Aber nehmen wir mal Letzteres, wie würde man das in so einem kleineren Unternehmen angehen, aufhängen, was würdest du da sagen?
Also ich würde sagen, im allerersten Schritt eigentlich in der Iteration nach guten Anwendungsfällen für Künstliche Intelligenz oder Machine Learning würde ich mich nicht sozusagen keine Scheuklappen aufsetzen. Das heißt, wenn ich im Brainstorming bin, klar, je mehr Erfahrung man sammelt, nimmt man auch die Compliance-Fragen schon mit in die erste Iteration. Aber ich würde erstmal mehr Gedanken machen, wo drückt der Schuh im allerersten Sinne oder wo kann ich mir noch sozusagen Probleme, die ich heute noch gar nicht analog lösen kann, herbeiziehen, um über Lösungen nachzudenken. Um auch klar sich nicht sozusagen zu versperren, interessante Lösungen anzusprechen, die man vielleicht aus Compliance, aber könnte auch aus technischer Machbarkeit oder sowas nicht erstmal ganz zutreffend sein mögen. Und wenn man das geschafft hat, kann man evaluieren, priorisieren nach dem Business Case, was kann ich mir dafür in Kosten, Nutzen und Mehrwertrechnung machen, von der technischen Machbarkeit und eben dann auch von der Compliance-Sicht. Also sozusagen mit Expertinnen und Experten, die man sich einkaufen kann oder in-house bildet, so eine Einschätzung zu treffen und dann eigentlich den richtigen Anwendungsfall zu wählen, den man auch dann unter erstmal einer groben Betrachtung der Compliance-Auflagen betrachtet hat. Und wenn man sich dafür entscheidet, sollte man schon vorher sich Gedanken gemacht haben, wer sind die Personen in der Organisation, die dann zum Beispiel angesprochen werden, aber auch entscheiden müssen. Und wenn sie das nicht können, externe Hilfe zum Beispiel sich suchen, ja oder nein zu sagen oder ja vielleicht zu sagen, wenn man das oder das anpasst, dann möchten wir diesen Weg gehen, auch mit einem Anwendungsfall, der zum Beispiel wahrscheinlich ein Hochrisikosystem ist. Und mit so einer Autorität sozusagen intern oder vielleicht auch extern gekauft, dann die Entwicklungsarbeit zu beeinflussen und auch zu kontrollieren, dass das in die richtige Richtung geht, die man davor dann auch den Rahmen gesteckt hat. Das ist der Aufbau und danach können die gleichen Personen oder jemand anderes natürlich dann in der Kontrolle auch des Betriebes schauen, dass die Lösung so funktioniert, wie man das in dem Konzept sich auch darauf sich geeinigt hat.
Ja. Genau. Also ich habe jetzt heute hier am Rande unseres KI-Tages da schon mit den einen oder anderen gesprochen. Und das ist ja schon immer, oder es kann sein, ein bisschen ein Moloch in so, je größer die Einheit, umso schwieriger. Ja, also ich bin jetzt hier der KI-Beauftragte, hat mir einer Teilnehmer erzählt. Das hat aber 1,5 Jahre gedauert. Und so richtig haben wir bis jetzt auch noch nichts geschafft, weil wir erstmal dabei waren, jetzt die Leute zu bestimmen. Und es wollten irgendwie 2 werden und 2 wollten, dass es das gar nicht gibt. Hatten da irgendwelche Labels sich schon ausgedacht, dass sie komplett ohne KI auskommen, weil das alles Teufelszeug sei. Und da kommt es ins Spiel, was du gerade schon gesagt hast, sozusagen helfen dabei, die richtigen Ansprechpunkte zu finden und die Leute auch zu überzeugen. Ne? Das ist ja auch noch jenseits der reinen Governance. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, absolut. Also viele Beratungsprojekte, die wir heute anfangen, eigentlich seit den letzten so 2 Jahren, als seitdem KI durch GPT, aber auch andere Phänomene halt einfach in der Presse, in allen Enden und Enden auf einen reinprasselt, zum Guten und zum Schlechten. Viele Projekte starten heute eigentlich eher mit der Frage, es gibt vielleicht eine Person, ob jetzt Head of IT oder vielleicht auch der CFO, der sagt, ich würde gerne mein Board, meine Geschäftsführung davon überzeugen, dass das eine gute Investition ist oder zumindest mal, dass wir uns damit beschäftigen sollten. Und da ist die Frage zum Beispiel an uns gestellt, könnt ihr mein eigenes Unternehmen und meine eigene Organisation überzeugen mit guten Anwendungsfällen aus eurer Branche, vielleicht sogar ein bisschen zugeschnitten auf den einzelnen Kunden, aber natürlich auch auf die Fragen und Bedenken und Skepsis der einzelnen anderen Stakeholder einzugehen. Und das ist eine sehr interessante Aufgabe, weil man natürlich da nicht nur durch jetzt die technische Machbarkeit punkten kann, sondern vor allem auch die Sorgen einzuholen. Und wenn wir das dann schaffen, dann können wir den Buy-in von ganz oben heraus generieren, was in der Regel in unserer Erfahrung natürlich der wesentliche Treiber ist für wirklich eine Transformation oder zumindest eine Adoption, eine Integration von KI in kleine oder große Unternehmen.
Ist übrigens auch ein bisschen meine Beobachtung. Ich würde mal sagen, ein Viertel der KI-Projekte, die wir hier haben, sind Digitalisierungsprojekte. Da ist dann vielleicht irgendwo auch KI mit drin, aber genau. Eigentlich haben die ihre Prozesse das erste Mal seit Jahren angefasst und erkannt, dass sie es wohl nicht machen sollten, ohne den KI-Aspekt mitzudenken. Mhm. Und das ist dann meistens ein oder zwei Treiberinnen in den Unternehmen, die dann da Kernarbeit leisten müssen und immer anlaufen gegen dem, aber das haben wir doch bis jetzt mal so gemacht und hat auch gut funktioniert. Mhm. Ja, das ist sozusagen der Switch. Ja. Mhm. Sehr gut. Ich habe es jetzt schon zweimal gesagt. Was ist, und vielleicht so ein bisschen in Richtung Abschluss, was ist das Schlanke an dem Prozess? Also wie kann man schaffen, dass es, du hast irgendwo gesagt oder vorhin, das muss alles nicht mega komplex sein. Wie schafft man es, so ein Projekt handelbar zu halten und dass eben nicht passiert, was wir gerade schon zweimal besprochen hatten, dass die Compliance einen erdrückt oder eben so aufwendig wird, dass der Case dann gar keiner mehr ist?
Ja, also ich will es nicht banalisieren. Natürlich ist Governance und Compliance eine große Aufgabe und hat auch sehr viele Spezifikationen zu erfüllen. Aber mein Plädoyer ist und mein Wunsch ist, dass die Compliance-Auflagen oder die vermeintlich sozusagen potenziellen Auflagen, die einem in der Presse oder noch schlimmer auf Social Media suggeriert werden, nicht unbedingt das sind, was man am Ende erfüllen muss. Das heißt, dass das eigentlich nicht noch zu einem Investitionshindernis wird, wenn man sich über die Frage, wollen wir hier mit KI was anfangen oder nicht, da nochmal drauf drückt. Und da würde ich den Ansatz fahren, vor allem unsere Kunden und potenziellen Kunden sehr früh mitzunehmen und das auch sehr gut zu erklären, was man erwarten muss und was man erwarten kann und wo wir uns auch nicht sicher sind, um dann auch klar die Abwägung zu schaffen. Weil sowohl in der KI-Entwicklung gehen wir normalerweise den Weg, wir sind uns selten hundertprozentig sicher, dass wir dieses Problem wirklich lösen können, auch wenn wir das vielleicht felsenfest so verkaufen. Genauso ist das da bei der Governance. Wir haben immer noch sehr viele Stellschrauben, ein KI-System in die eine oder andere Richtung zu drehen und dann mehr oder weniger Compliance-Auflagen herzustellen. Immer in dem Vergleich, was kriegt man dabei raus dann aus dem System? Ja. Und das ist unsere sozusagen persönliche große Aufgabe, aber stellvertretend die gleiche Aufgabe würde sich auch jedes Unternehmen stellen, wenn sie abwägen wollen, da rein zu investieren oder nicht. Von daher, schlank heißt immer an die tatsächlichen Probleme der Kunden orientiert. Viele, die allermeisten werden gar kein Hochrisikosystem brauchen oder wollen. Vielleicht wollen sie es, aber wir können erklären, dass sie es nicht brauchen. Ja. Dann ist das schon mal gelöst. Und diejenigen, die sich wirklich entscheiden für Hochrisikosysteme, können wir dann soweit informieren und Frameworks in die Hand geben, dass das zwar etwas mehr Arbeit bedeutet, aber da auch die Qualität der Systeme steigt, indem wir die besseren Fragen am Anfang stellen, was das eigentlich wirklich bewirken soll und wie wir daraus Nutzen ziehen können als Unternehmen.
Super. Da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis zu dem Talk von der Maria Börner, die auch am Anfang dieses Podcasts schon gesagt hat, dass es halt ihr Ansatz nach dem Motto, löst jetzt die KI jedes Problem. Und da ist halt auch die Antwort, nein. Ja, oder es ist jedenfalls nicht nötig immer. Und genau wie die KI nicht nötig ist, ist es nicht immer nötig, ein Hochrisikosystem zu haben. Ich habe diese Woche zwei Mini-Gutachten rausgeschickt zu der Frage, die Ursprungsfrage war, ist es ein Hochrisikosystem und stellt sich raus, nicht mal AI. Also nach der KI-Definition, AI Act, dass man und dann sinkt natürlich auch der Compliance-Aufwand. Natürlich muss es datenschutzrechtlich in Ordnung sein und aus allen anderen, also natürlich stellen sich Haftungsfragen trotzdem. Das ist ja auch etwas, was wir diskutiert haben. Die KI-Compliance ist nicht gleichbedeutend mit KI-Verordnungs-Compliance, aber es ändert natürlich schon ein bisschen das Herangehen. Prima, Fabio, vielen Dank. Danke dir. Ein guter, flotter Einblick darin und bestärkt mich auch in dem, was ich einfach sehe, dass es nicht immer Not tut und was wir übrigens völlig parallel bei der DSGVO gesehen haben, ja, 100-Mann-Teams, DSGVO-Compliance versus, naja, wir gucken erstmal, ja, bei zwei Banken, ja, und natürlich, wir haben die völlig unterschiedlich investiert und auch die zweite Bank hat, soweit ich weiß, noch kein Bußgeld bekommen, ja, das kann man das, aber das, wie du sagst, ist ein bisschen Risk-Appetite-Frage, ist ein bisschen Herangehensfrage, wie man sich nach außen darstellen möchte. Und da gibt es wahrscheinlich kein richtig und falsch.
Ich würde nur plädieren, man soll sich mit dem Thema auseinandersetzen, ja, mit den Experten und Experten sprechen. Ich glaube, die sitzen hier auf beiden Seiten des Tisches.
Ja, genau.
Und sich dann ein eigenes Bild machen und das dann auch differenziert abseits von Social Media und der Tageszeitung vielleicht bilden.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, es ist alles nicht ganz so schlimm, wie es uns hier oder da suggeriert wird. Prima. Vielen Dank, Fabio, auch für deinen Talk vorhin und unsere kleine Panel-Diskussion und dass du jetzt auch noch hier bei mir vorbeigeschaut hast.
Sehr gerne.
Danke dir.
Vielen Dank.
Bei mir fast am Ende unseres KI-Tages bei Herting Rechtsanwälte am 28. November 2024 sitzt Marlene Schreiber, die auch den Abschluss unserer Folge Sonderfolge 1, Folge 61 unseres kleinen Podcasts macht. Hallo Marlene.
Hallo Martin.
Wir haben, wie ihr wisst, mit der Rebecca Weiß gesprochen. Wir haben mit Fabio Villa gesprochen, die jeweils ihre Sicht auf die Dinge zu KI-Governance und ein bisschen zu KI-Kompetenz dargelegt haben. Und jetzt wollen wir das nochmal so ein bisschen aus unserer praktischen Brille, ja, Jura-Brille beleuchten und so wie wir es eben auch downstairs gemacht haben, die Frage an dich, Marlene, wie sieht denn so unser typisches KI-Governance-Projekt aus, wenn man überhaupt von Typizität sprechen kann?
Ja, tatsächlich unterscheidet sich das natürlich je nach Unternehmen, ne? Haben die schon was, wie weit sind die, wie umfangreich und so weiter, aber tatsächlich kann man schon ein gewisses Vorgehen rausarbeiten und ehrlich gesagt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du meintest, aus unserer juristischen Brille, weil die ersten beiden Fragen, die wir da immer stellen, eigentlich ziemlich unjuristische sind. Wir starten eigentlich immer mit der Frage, was habt ihr denn für KI-Systeme, für KI-Anwendungen bei euch? Denn in der Regel oder häufig kommen ja Mandanten zu uns mit einer Anwendung und wollen die geprüft haben und oder es kommt die Rechtsabteilung und sagt, wir müssen hier mal was machen. Oder Datenschutz. Und wir haben gelernt, dass es sehr hilfreich ist, wenn man tatsächlich mit den Mandanten gemeinsam mal im Unternehmen von Fachbereich zu Fachbereich tingelt und mal fragt, was wendet ihr eigentlich an? Weil überraschenderweise die Geschäftsleitung oder die Rechtsabteilung gar nicht alle KI-Tools, alle KI-Systeme kennt. Ja, also
Schatten-KI.
Genau, Schatten-KI ist so das Stichwort dazu. Und wenn man das gemacht hat, wenn man weiß, was wird eigentlich im Unternehmen alles genutzt oder entwickelt, was haben die Leute vor, ist die zweite Frage immer noch keine juristische. Sie ist nämlich vielmehr, braucht ihr das eigentlich? Beziehungsweise, wofür braucht ihr das eigentlich? Ja, also ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, dass KI nicht um des KI-Willens eingeführt und implementiert werden sollte, sondern dass man sich bei allen Systemen und Anwendungen fragen sollte, brauchen wir das wirklich oder zu welchem Zweck brauchen wir das? Und wenn wir die zwei Fragen geklärt haben, dann kann es endlich juristisch werden.
Hier vielleicht ist ja die Rückkopplung zu dem, was die Maria Börner eingangs dieser Folge gesagt hat und heute Morgen in der Keynote gesagt hat, dass es eben, ihre Frage war ja, KI die Lösung für alle Probleme, dass es Probleme gibt, wo es keinen Sinn macht, KI drauf zu werfen und dann vielleicht das auch aus juristischer Sicht dann manchmal sinnvoll ist, das dann auch nicht zu tun.
Genau, oder es gibt gar kein Problem, das man dann mit KI lösen will. Auch die Möglichkeit gibt's. Aber wenn wir ein Problem haben, von dem wir glauben, das mit KI lösen zu können, oder weniger wir, sondern mehr die Mandanten.
Du gehst aber nicht hin und redest jetzt allen ihre KI-Lösungen aus.
Nein, gar nicht. Ich setze mir einen Impuls. Okay. Ich frage nur mal nach, ob darüber sich schon Gedanken gemacht wurde. In der Regel ist das ja so und dann können die das auch gut erklären und dann macht das ja auch Sinn. Aber so ein KI-Compliance-Projekt, das frisst Kapazitäten, das frisst Zeit und das sollte man dann eben auch nur machen, wenn es nötig ist und bezogen auf die Tools, wo es nötig ist. Genau, also wenn wir das gemacht haben, wenn wir also rausgefunden haben, ja, wir haben KI-Systeme, wir wissen auch welche und wir wissen auch, warum wir die haben, dann macht es tatsächlich Sinn, sozusagen in die juristische Prüfung zu gehen, nämlich einmal zu gucken, ist das denn wirklich auch KI im Sinne der KI-Verordnung oder des AI-Acts? Welche Risikoklasse ist das? Ja, haben wir hier ein Hochrisiko-KI-System oder nur ein geringeres Risiko? Weil sich das natürlich enorm auswirkt auf die Maßnahmen, auf die Pflichten, die Unternehmen haben. Treue Hörerinnen und Hörer deines Podcasts wissen das schon. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir uns natürlich auch noch angucken, welche Rolle hat das Unternehmen? Ja, also was für eine Art von Akteur ist das Unternehmen im Rahmen dieser Wertschöpfungskette der KI, sind die Betreiber, sind die Anbieter, sind die Importeure und so weiter, weil es eben auch einen erheblichen Einfluss hat auf die Pflichten, die sie treffen. Das sind so, ich würde sagen, das ist so die große, grobe Vorprüfung, die man machen muss, um zu wissen, welche Pflichten bestehen denn eigentlich. Und dann kann man sozusagen in die zweite Phase gehen und diese Pflichten einfach mal aufschreiben, ja, sich einen Katalog erstellen, vielleicht auch schon so eine Art Vorsortierung machen, ja, also was sind denn wirklich wichtige Pflichten? Wir arbeiten da gerne mit so einem Ampelsystem, dass wir sagen, also das sind die Pflichten, da hängen zum Beispiel besonders hohe Bußgelder dran oder da ist besonders leicht ersichtlich, ob die umgesetzt wurden, auch von außen, von Wettbewerbern oder Aufsichtsbehörden. Was sind vielleicht eher so orangene Pflichten oder gelbe Pflichten? Man sagen kann, naja, da haben wir ja auch schon vielleicht was oder das, da kann man, muss man vielleicht nochmal nachbessern oder die sind vielleicht nicht ganz so wichtig. Und dann eben Grüne, wo man sagt, ja super, haben wir schon. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu gucken, was haben wir denn schon? Ja, also viele Mandanten kommen zu uns und haben furchtbar, sind sehr, sehr skeptisch oder haben irgendwie so ein bisschen, ja, Ladehemmung da mit so einem Projekt zu starten, weil sie das Gefühl haben, jetzt müssen wir irgendwie hier ganz neue Prozesse aus dem Boden stampfen und alles from scratch neu aufbauen. So ist es ja nicht. Also viele Unternehmen, gerade die zum Beispiel im Datenschutz gut aufgestellt sind, die in Cyberfragen gut aufgestellt sind, die haben natürlich schon Prozesse, die haben schon Maßnahmen ergriffen, wo man eben schauen kann, wenn man die so neben den Pflichtenkatalog legt und schaut, was haben wir denn schon oder wo können wir zumindest drauf aufbauen, was können wir vielleicht noch ein bisschen erweitern. Und dann bleibt am Ende vielleicht eine Liste übrig, die ist gar nicht mehr so lang und die ist auch gar nicht mehr so erschreckend, wie das vielleicht am Anfang wirkt. Und damit kann man dann eben anfangen. Ne? Also dann kann man anfangen, die umzusetzen. Da muss man vielleicht tatsächlich interne Kontrollsysteme einbauen oder Prozesse ergänzen, ja, Kompetenzen schaffen. Ganz wichtig sind natürlich die Dokumentationen, also all diese Prüfungen, die man da vornehmen muss, die muss man natürlich dokumentieren. KI-Richtlinien sind in der Regel ein Thema, ja, wenn wir compliant sein wollen, müssen wir wissen, an was müssen wir uns denn halten. Und gegebenenfalls sind auch Verträge anzupassen oder zu ergänzen oder zu schließen.
Jetzt wird es ja doch relativ lang.
Ja,
eingestiegen bist du mit alles ist ja alles halb so wild und braucht ihr überhaupt das KI-System, was ihr da nutzt?
Ja.
Jetzt kommt es dann doch relativ viel. Aber es betrifft ja vor allem Hochrisikosysteme. Ja, da hat uns der Fabio schon gesagt, man kann auch mal gucken, ob vielleicht mit ein, zwei Hand Griffen, das dann doch kein Hochrisikosystem mehr ist, man das Risiko verringern kann, dann doch nicht so viele Pflichten treffen. Aber alle Punkte, die du jetzt genannt hast, sind ja, also ja, Verträge haben wir auch im Datenschutz geändert.
Ganz genau.
Das ist etwas, was wir sowieso machen müssen, Reviews machen und so wird es wahrscheinlich auch sein.
Ja, auf jeden Fall. Also das hört sich erstmal viel an, gebe ich zu, ist es aber, glaube ich, wirklich handelbar, weil wir tatsächlich erwarten, dass wir eben in der überwiegenden Anzahl von Fällen gar nicht in den Hochrisikobereich kommen. Aber es gibt eben eine ganze Menge Grenzfälle, auch weil viele Bereiche einfach noch auslegungsbedürftig sind und wir noch nicht hundertprozentig wissen, wohin da die Reise geht. Und das muss man einfach begründen können, ja, warum man sich dann für die eine oder andere Seite entschieden hat. Und das sollte man eben dann auch tun. Und es ist schon in Ansätzen vergleichbar mit DSGVO-Prozessen, Projekten, die wir früher gemacht haben. Aber wie gesagt, wir fangen eben nicht von ganz von vorne an.
Ja. Jetzt hast du einen Seitenstrang aufgemacht, das Thema KI-Kompetenz schaffen. Mhm. Da gibt es eine Norm.
Richtig, ja, Artikel 4.
Genau, im AI-Act. Was steht da drin und wie geht man das an?
Ja, da steht vor allem drin, dass Unternehmen, die KI-Systeme nutzen oder betreiben, Maßnahmen ergreifen müssen, um, ich glaube, es heißt, nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihre Mitarbeitenden oder andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb oder eben der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen.
Nach besten Kräften, aber ausreichend ist ausreichend.
Richtig.
Ist nicht ausreichend eine 4 gewesen früher?
Aber ja, ist eine mögliche Interpretation, aber da ist schon ein Punkt dran. Also was soll nach besten Kräften sein? Was ist ausreichend? Ich sage mal, fragen 3 Kollegen, kriegen 4 Antworten. Man kann das schon so ein bisschen, es ist ein auslegungsbedürftiger Artikel, gar keine Frage. da werden wir auch noch viel drüber streiten oder diskutieren müssen. Man kann aber so ein paar Sachen oder ein paar Anforderungen auch aus den Erwägungsgründen schon ziehen, was das umfassen soll. Ja, also es ist eben, es muss ein technisches Know-how da sein, ein technisches Verständnis von den oder Verständnis von den technischen Elementen, mit denen ich es da zu tun habe. Und zwar von dem spezifischen KI-System, über das wir dann sprechen. Ich muss Know-how haben zur korrekten Anwendung der KI-Systeme entlang der Wertschöpfungskette. Und ich muss eben auch die rechtlichen Anforderungen zur Einhaltung und Durchsetzung des AI-Acts bei mir im Unternehmen haben.
Und jedenfalls bei letzterem kommst du ins Spiel und schulst?
Komm ich ins Spiel? Dafür braucht es auch nicht in jedem Fall Juristen. Ja, also für die Schulung dann vielleicht schon. Aber ich meine jetzt im Unternehmen, wenn ich bei mir im Unternehmen KI-kompetent schaffe. Aber ich muss eben bei den Mitarbeitenden, die da mit diesen Systemen zu tun haben, dafür sorgen, dass sie in diesen drei Bereichen vernünftig aufgestellt sind, je nachdem, wo sie eben eingesetzt sind und mit was für KI-Systemen ich das zu tun habe.
Ja. Sehr gut, da schließt sich noch so ein bisschen eine Frage an, die wir auch mit den anderen beiden diskutiert haben in unserem Panel gerade, nämlich wo siedeln wir jetzt KI-Kompetenz an? Hm. Wie macht man das jetzt eigentlich im Unternehmen? Jetzt hast du schon gesagt, ja, also nach Artikel 4, wenn ich es richtig verstehe, ja, Anbieter und Betreiber, das ist erstmal allgemeine Pflicht. Dann sagt man so ein bisschen, naja, alle, die damit jetzt wirklich zu tun haben, sollten irgendwie literate enough sein. Aber was würdest du empfehlen oder kann man überhaupt was empfehlen, wer denn jetzt eigentlich den KI-Hut aufhaben soll?
Ja, also genau, es können und sollten ja nicht alle. Also ich glaube, man sollte bei allen Mitarbeitenden da so eine gewisse Awareness schaffen, ja, und muss dann gucken, wen müssen wir denn besonders schulen. Und da müssen wir dann natürlich auch immer schauen, das sagt der Artikel 4 auch, es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Es gibt jetzt nicht die eine Schulung und dann kannst du dem Mitarbeitenden, den du da geschult hast, den Hut aufsetzen und dann ist es fertig, sondern wir müssen auch immer gucken, die Menschen, die mit den KI-Systemen zu tun haben, welche Vorkenntnisse und Erfahrungen haben die schon, welche Ausbildung haben die, was ist der Kontext, in dem das KI-System eingesetzt wird und was sind auch die Personen oder Personengruppen, bei denen das KI-System eingesetzt wird. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir im Unternehmen angucke, wie baue ich diese KI-Kompetenz auf und wie schaffe ich auch das ist ja eng verbunden mit der Frage, wie schaffe ich Compliance im Unternehmen, dann kann das durchaus Sinn machen, da einer Person den Hut aufzusetzen, ob wir den jetzt KI-Beauftragten oder AI-Officer oder wie auch immer nennen, ja, völlig egal.
Oder AI-Kompetenz-Center.
Auch das ist, ihr könnt KI-Manager, es gibt ganz viele, ich habe ganz viele tolle Begriffe schon gehört, die müssen zum Unternehmen passen und zu der Rolle. Aber wichtig ist vielleicht schon noch, weil das Missverständnis gibt es jetzt schon gelegentlich, es gibt auch nach Artikel 4 keine Pflicht für Unternehmen, einen KI-Beauftragten zu benennen. Ja, also anders als wir das aus dem Datenschutz kennen, wo es unter bestimmten Voraussetzungen den Datenschutzbeauftragten geben muss, das gibt's hier nicht. Unsere Erfahrung zeigt aber, wenn wir KI-compliant implementieren wollen im Unternehmen, dann macht das Sinn, da ein Team zu bilden, das die verschiedenen Bereiche abdecken kann und da zumindest eine Person zu haben, die den Überblick hat und die auch in allen Bereichen über ausreichend Kenntnisse verfügt, um einschätzen zu können, welche Risiken haben wir da und welchen Schulungsbedarf haben wir da auch bei den Mitarbeitenden. Und da sozusagen den Überblick zu haben und auch nach Möglichkeit direkt an die Geschäftsführung zu reporten, weil das ist halt schon wichtig, ne? Also das ist eine Geschäftsführeraufgabe, ja, für KI-Kompetenz zu sorgen. Das ist nicht was ich irgendeinem Mitarbeiter gebe und sag viel Spaß damit, mach was willst, sondern das ist wirklich eine Geschäftsführeraufgabe, die im Zweifel, auch wenn sie nicht ausgeführt wird, mit einer entsprechenden Haftung verbunden ist.
Ja. Genau, jetzt sozusagen noch Gelegenheit für den Werbeblock, weil wir unterstützen ja sowohl durch unseren Schulungs sozusagen Vorschlag, den wir da haben, als auch einfach bei der Implementierung in den Unternehmen. Vielleicht sagst du dazu noch zum Abschluss drei Sätze, welche Möglichkeiten es da gibt, dass wir da unterstützen.
Richtig, also wir unterstützen natürlich immer gern bei punktuellen Fragen, wir helfen aber auch gern dabei, so ein KI-Projekt aufzusetzen und im Unternehmen dann mit umzusetzen. Das kann sowohl die Projektplanung umfassen, als auch natürlich die rechtliche Prüfung und die Schulung von Mitarbeitenden. Bei der Schulung auch da gibt's von einzelnen Themen, ja, wenn Rechtsabteilung sagen, wir haben da schon ein super Know-how, aber zu der Frage haben wir jetzt noch nichts, bis hin zur kompletten Schulung, sowohl des juristischen Teils auch als auch gemeinsam mit Blackboard haben wir ein Schulungsprogramm aufgesetzt, das sozusagen auch den technischen und den Hands-on Bereich abdeckt, wo wir also wirklich lernen, wie setzen wir es im Unternehmen um, was ist mit den Change-Prozessen, wie können wir das hier tatsächlich vernünftig umsetzen und so weiter. Also da glaube ich, haben wir eine ganze Bandbreite von Dingen, die wir anbieten können und die uns natürlich auch eine Menge Spaß machen. Also das ist weißt du ja, wofür ich sehr brenne, wo unser Team für brennt, wo wir wirklich ganz, ganz toll dabei helfen können, Unternehmen da in dem Bereich auch besser zu machen. Und ich glaube, der Fabio hat es vorhin gesagt, auch auf dem Panel oder in seinem Vortrag. Das ist, Unternehmen empfinden das erstmal als Zumutung und als Belastung, das verstehe ich auch. Ich glaube aber wirklich, dass wir hier jetzt wieder einen Fall haben mit dem AI-Act auch, den man als große Chance als Unternehmen sehen kann, sich da super aufzustellen und damit nicht nur die eigenen Prozesse effizienter und besser zu machen und Produkte besser zu machen, sondern sich da auch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, und dabei sind wir gern behilflich.
Ein Schlusswort. Rebecca hatte ja noch gesagt, man stehe dann wirklich mal besser da als vorher, und es sei ein Unterschied zu den DSGVO-Projekten, wo das eigentlich wirklich nur Compliance war, was wahrscheinlich auch nicht immer stimmt. Wenn man anschließend eine vernünftige Datenstruktur hat, war da auch schon viel gekonnt. Folge 61 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, ist damit im Kasten.
Yay!
Ja, ihr habt mitbekommen, dass das Folge 1 von 2 zu unserem KI-Tag ist. Wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr die zweite Folge nicht verpasst, dann abonniert, falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Und sonst hört halt einfach rein, wann in den nächsten Tagen auch die zweite Folge herauskommt. Vielen Dank, Marlene, dass du jetzt hier auch nochmal bei mir warst.
Sehr gerne. Ich flitz dann mal wieder schnell zurück und wünsche dir noch viel Spaß.
Komm gleich mit, hier ist kurz Pause, glaube ich. Allen anderen bis demnächst. Ciao, ciao.
Tschüss.